The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Herzlich willkommen, liebe Faces. Wir haben heute einen Fall für euch, den ich schon so ungefähr 7, jetzt sind es 8 Monate vor mir hergeschoben habe. Aber heute ist es soweit. Bevor es losgeht, lasst uns erstmal Hattie begrüßen und gleich fragen, wollen wir für den Fall noch eine kleine Warnung aussprechen?
Ja, hier ist der Hattie. Guten Morgen. Also wann ihr es hört, weiß ich nicht. Nachts, guten Tag, bla bla bla. Ja, wir nehmen meistens Sonntagmorgens 8:30 auf.
Ja, wenn wir es schaffen, auch mal in der Woche, aber das war diesmal nicht der Fall.
Ja, das ist bei mir immer so, ich arbeite halt immer bis 17 Uhr, ja, und ich bin ja so ein verkappter Hobbykoch und dann muss ich immer noch einkaufen, dann koche ich immer noch und dann, oh, wenn ich dann gekocht habe, willst du dich dann noch hinsetzen mit vollem Magen und konzentriert den Fall noch bearbeiten und ja, dann hat man privat natürlich auch immer noch so ein bisschen was.
Deswegen geht der Sonntag früh, ist ja in Ordnung.
Ja, das ist ja, das habe ich eigentlich so in, ja, wir haben ja knapp 10 Jahre, wir haben ja gerade mal ganz kurz drüber gesprochen. Im Oktober haben wir 10-jähriges Jubiläum, Alter, der Podcast, ich mache das schon 10 Jahre.
Was sich da alles so geändert hat.
Ja, und wir sind halt immer noch irgendwie ein kleiner Podcast irgendwie, der gar keine große Erwähnung findet im Staate Deutschland, aber. Ich habe mit diesem Podcast angefangen und ich war einer der ersten True Crime Podcasts in Deutschland. Es gab damals noch nicht viel oder wenige, ganz wenige. Also mittlerweile ist ja jeder, der meint, ich mache Podcast, machen ja alle mittlerweile True Crime.
Sehr, sehr viele. Also ich mag auch gerne die Geschichtspodcasts und die Wissenpodcasts. Und Deutsche, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, da bin ich ja nur Ausgewählte. Also ich höre da nicht alles, aber deutschsprachige. Ich bin da eher im englischsprachigen Bereich unterwegs.
Also ich bin ja mittlerweile richtig großer Fan von dem Porn-Podcast gekommen.
Ah, siehst du?
Der nix mit
Podcast ohne richtigen Namen.
Der nichts mit Porno zu tun hat. Podcast ohne richtigen Namen, Porn. Also ich weiß gar nicht, das ist ja eigentlich nur ein Laber-Podcast, aber der ist so unterhaltsam.
Ja.
Und ich finde dieses Intro, allein das Intro, wenn ich das Intro gehört habe, bin ich schon einmal am Lachen.
Hast schon gute Laune.
Naja, es wird ja jedes Mal gesagt, du hast doch nicht ernsthaft Tiefkühlpommes in der Mikrowelle gemacht. Ich feiere das so. Ja. Ich hätte gesagt, ich hätte es mal ausprobiert, aber ich habe keine Mikrowelle.
Dito?
Also ich habe ja mittlerweile irgendwie mal so eine Heißluftfritteuse zugelegt, aber ja. Da kann man Pommes drin machen, das weiß ich.
Ist das nicht sogar extra in Anführungsstrichen gesünder, weil ohne Fett und so.
Ja, also eine Heißluftfritteuse kauft sich auch immer irgendwie, glaube ich, jeder, der meint, ja, ich mache Pommes und Hähnchenschenkel da drin. Man kann aber so viel da drin machen und ich mache echt viel mit dem Ding. Also, ob es Gemüse ist oder so und keine Ahnung. Ich meine, gut, ein Schnitzel und ein Steak, das brate ich in einer Pfanne, aber ob es gehacktes Bällchen sind oder ein Filet, ein Schweinefilet, das mache ich, also, letzte Woche habe ich eine Roulade gemacht, das mache ich alles da drin, das geht wunderbar. Aber ein Schnitzel und ein Steak, das muss halt in meinen Augen gebraten werden.
Ja, jeder wie immer.
Ja, wir wollen ja nicht über das Braten reden, wir wollen nur ganz kurz sagen, also wer etwas zärtlich beseitigt ist, es geht hier um Kindesmissbrauch, um übelsten Kindesmissbrauch. Ich weiß gar
nicht. Also wir haben es nicht grafisch beschrieben oder so, aber dass ihr wisst, es geht A, um Kindesmissbrauch und B, auch um
Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich habe wirklich in 10 Jahren, keine Ahnung, wir sind irgendwas in den 140 Fälle gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Serienmörder hatte mit so vielen Toten. Wir sind ja, glaube ich, über 30, ne? Ja, glaube ich, ne?
Ja, also sind am Ende ja sogar über
Ja,
50.
anfangs erst über 3. Ja, aber so viel Tote kann ich mich echt schlecht erinnern, ob ich schon mal einen Fall hatte mit so vielen Toten. Sonst war das
Die auch
irgendwie.
tatsächlich verifiziert sind. Also,
Ja,
ne,
also
das,
nachweislich, ne? Also
ja.
das ist schon echt eine krasse Nummer, was der da gemacht hat oder so. Ich wollte auch mal was zu diesem Fall beitragen. Ja, ich habe gedacht, mein Gott, die Heikki, die macht so viel immer. Ich wollte auch mal was zu beitragen und habe dann gegoogelt und recherchiert, dachte, jo, cool, alles klar. Und wollte dann einen Link einfügen und scroll dann am Ende zu den Links und denke so, Scheiße, hat sie auch schon. Weil es gibt nämlich zu dem Fall eine Verfilmung. Und ich dachte, wir haben selten eine Verfilmung. Ich dachte, okay, ich guck mal nach. Ja, und ich habe, das kann ich aber sagen, das haben wir jetzt nicht verlinkt, aber ich meine, eine englischsprachige Verfilmung gibt es kostenlos bei YouTube, habe ich gefunden.
Ja.
Die ist kostenlos. Man sollte aber der englischen Sprache mächtig sein, was jetzt, also für dich ist das, glaube ich, kein Problem. Du könntest dir das angucken, du bist ja da.
Ich glaube auch einige, viele unserer
Ich
Zuhörenden
kann auch Englisch,
sind
aber
sich
ich habe.
auch.
Ich kann auch Englisch, aber ich habe mir noch nie irgendwas Englisches angeguckt. Also ich höre mal von ganz vielen, ja, die Serie oder den Film, das musst du dir eigentlich in Englisch angucken, das ist viel besser.
Ja,
Ja.
das könnte ich sein, weil das sage ich sehr, sehr
Ja,
oft.
aber das Problem ist, ich habe immer dieses, wie sagt man, dieses typische Oxford-Schulenglisch drauf. Und da wird es dann halt viele Wörter geben, die ich einfach nicht verstehe in den Filmen.
Ja, aber du brauchst die auch. Also man hört sich da auch rein, muss ich sagen.
Naja, mal gucken.
Das ist nicht
Vielleicht
so schlimm.
mache ich das mal. Gut,
Das, und
also.
ich meine, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn du es immer auf Deutsch guckst, ne? Aber wenn du es halt einmal im Original gesehen hast, dann willst du nicht wieder zurück.
Okay.
Also das ist immer, ja, das ist, also geht mir ganz oft so, vor allen Dingen mit Serien und einigen Filmen. Das ist. Also wer einmal das E-Team auf Englisch gesehen hat und jetzt greife ich ganz tief in die Bottenkiste, der will bitte nie wieder die RTL-Variante der deutschen Übersetzung hören.
Ist das, also A-Team ist ja auch ein bisschen lustig, glaube ich, ne?
Ja,
Ist
also es ist
das,
im Englischen noch viel lustiger
ich
und
wollte
macht
gerade
auf
sagen,
jeden
ist
Fall
dann, ne?
mehr Sinn als im Deutschen.
Gut, aber ich bin jetzt aus dem Alter raus, dass ich das A-Team gucke, das habe ich früher geguckt, also.
Aus dem Alter kommt man nie
Ja,
raus.
es gibt ja auch
Ich
so.
habe, mein Bruder und ich arbeiten gerade mit unseren, also mit seinen Töchtern, meinen Nichten, uns durch diese alten Serien, die wir gut geguckt haben. Ne? Ich meine, manche sind schlecht gealtert, aber
Ja, aber
manche sind ganz cool.
nee, oh, weiß ich nicht. Also, nee, also es gibt ja auch Leute, habe ich auch nie gesehen, Scrubs und so ein Kram. Das gibt's ja auch schon
Nee,
ewig.
das habe ich wieder nicht
Ja,
geguckt,
das
ja.
gibt's auch schon ewig und irgendwie alle immer Scrubs, bla bla. Und nee, das ist alles nicht so meins. Also ich bin ja dann immer großer Fan der skandinavischen Krimiserien.
Krimis.
Ja, aber das habe ich irgendwie alles durchgesuchtet und ja, und ich denke dann jedes Mal, oh Gott, was guckst du denn jetzt, ey? Wenn ich gerade meine Kochsendung im Fernsehen laufen, die ich dann immer gucke, jetzt gucke ich gerade The Rookie.
Aha, okay.
Ist einfach eine Polizeiserie, aber das ist halt einfach leichte Kost, ja, ist nett anzugucken. Also ist halt nicht so brutal
Ich
wie das.
wollte,
Ja?
bevor im April die letzte Staffel von The Boys läuft, wollte ich ja nochmal The Boys angucken, die ersten vier. Aber jetzt kommen Olympische Spiele und da habe ich leider keine Zeit, mich da nochmal zu bilden. Und danach ab März werde
Sagt
ich
mir
es sicher nicht schaffen.
gar nichts. The Boys.
Okay, macht nichts.
Nee, ja. Wie gesagt, ich bin halt Krimi-Mensch und so und ich warte halt immer, dass die Skandinavier, die Dänen oder die Schweden oder so, dass die mal wieder eine Nordic Noir, so heißt es ja so schön, rausbringen. Aber ja, keine Ahnung.
Gut, dann machen wir mal los, sonst wären wir auch zum
Ja,
Laber-Podcast
genau, wir sind
geworden.
ja kein Laber-Podcast, aber ihr könnt ja auch mal so ein bisschen was von uns Privates wissen. Also ich könnte noch erzählen, was ich heute koche, aber das lassen wir mal. Deswegen denke ich einfach mal, wir hören einfach mal in den Fall hinein.
Inmitten des politischen Umbruchs der zerfallenden Sowjetunion lauert ein Mann an den Bahngleisen von Rostock, der über Jahrzehnte ungestraft morden kann. Doch die Umbrüche bringen auch neue Möglichkeiten und Gelegenheit, eine bislang unstoppbare Mordserie endlich zu beenden.
Ja. Wir haben so ein bisschen unser Skript durcheinander gebracht, aber wir haben drüber gesprochen, deswegen bin ich jetzt dran. Für diesen Fall war es nämlich gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, wo wir einsteigen. oder für Heiki, weiß nicht, einfach. Heiki macht das ja mal ganz gerne mit historischem Hintergrund und wir wollen euch natürlich auch so ein bisschen historischen Hintergrund geben, den wir jetzt so ein bisschen ausführlich beschreiben oder auch nicht, wie auch immer. Denn beim Täter handelt es sich um jemanden, der sehr lange aktiv war, ja, und sich dann immer mehr in seine Taten gesteigert hat.
Genau, deswegen probieren wir das jetzt mal. Es geht einmal mehr in die UdSSR, also die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Und zwar in einer Zeitspanne von den 50er Jahren bis zu 1990 rum. Und naja, deshalb schauen wir mal kurz, was war denn so 1990 los? Vielleicht mit Konzentration auf den Bereich der Sowjetunion, denn auch wenn wir denken, dass heute viel los ist, also auch in den 90ern war jetzt keine ruhige Zeit. Jedenfalls, die Sowjetunion war am 30. Dezember 1922 gegründet worden, bestand in ihrer größten Ausdehnung aus 15 Ländern, wobei Russland das flächengrößte war. Und 1990 zeichnete sich aber bereits ab, dass diese Union, in Anführungsstrichen, einige Änderungen bevorstanden. So erklärten zum Beispiel die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Das Zentralkomitee der KPDSU, das ist die Kommunistische Partei der Sowjetunion, gab das Machtmonopol der Partei auf. Also es hieß dann nicht mehr, die Partei hat immer recht. In vielen Teilen der sich auflösenden Sowjetunion gibt es heftige Auseinandersetzungen. Im Fall im März wird Mikhail Gorbatschow zum Präsidenten der UdSSR gewählt. Er entlässt dann die DDR aus dem Warschauer Pakt. Und das wiederum ist die Grundvoraussetzung der Wiedervereinigung Deutschland, die dann später im Jahr auch der NATO beitritt.
Ja, und was auch noch ganz wichtig ist fürs Jahr 1990, ich habe da meine Ausbildung angefangen. Wen es interessiert. Ja, 1. September oder 1. August, ich weiß nicht. Naja, unabhängig davon. Ja, die Sowjetunion gab außerdem zu, dass das Massaker von Katyn unter Josef Stalin stattgefunden hat. Sagt mir gar nichts, das habe ich erst wirklich hier gelesen, habe ich noch nie was von gehört. Bei diesem wurden 4.400 gefangene Polen in einem Wald erschossen. Also es gab dann weitere Massenerschießungen in der Ukraine und in Belarus. Es wird geschätzt, dass insgesamt 22.000 bis 25.000 Offiziere, Reserveoffiziere, Soldaten, Polizisten und Priester hingerichtet wurden. Ausgerechnet, die NS entdeckte 1942 eines der Massengräber und gab die Information weiter, um die Anti-Hitler-Koalition zu schwächen, während die Sowjetunion bis 1990 Geschichtsfälschung betrieb und behauptete, das NS-Regime habe die Hinrichtung begangen. Habe ich noch nie was von gehört. Ich meine, ich habe wirklich viel NS-Unterricht gehabt damals in der Schule, aber hattest du da was von gehört vorher, bevor es den Fall gab?
Also, ich habe das nur, weil ich ja das WDR-Zeitzeichen fleißig höre. Und die haben ja immer so das Kalenderblatt. Und da war das mal Thema. Aber ich gebe auch zu, wir haben das nicht, und das sagen die tatsächlich auch dort in dem Zeitzeichen, wir haben das nicht in der Schule behandelt, weil wir, also für uns ist das immer so der deutsche Blick und wir gucken nicht so sehr, was denn dann in Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg und dazwischen so alles passiert ist. Also das fehlt uns so ein bisschen, weil wir so beschäftigt mit unserer eigenen Geschichte sind.
Ah ja.
Also ja, ich hatte davon gehört, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Sowjetunion das so lange geleugnet hat. Also das war mir nicht so bewusst.
Na denn.
Ja. Im weiteren Geschehen. Nelson Mandela wird freigelassen. Es ist der Anfang vom Ende der Apartheid in Südafrika und Südwestafrika. In Chile wird Patricio Aylwin Präsident. Damit beginnt die Rückkehr zur Demokratie für das Land. In der DDR gibt es die erste freie Wahl zur Volkskammer und auch in Ungarn gibt es die ersten demokratischen Parlamentswahlen seit 1945. Karl Marx Stadt heißt nun wieder Chemnitz. Frankreich verhängt ein Verbot für Rindfleisch aus UK. Das können vielleicht noch einige. Der Grund, die Tierseuche BSE. Auch Rinderbahn genannt. Das Hubble-Weltraumteleskop wird in den Orbit gebracht. Am CERN nimmt das Prototypsystem mit HTTP und HTML in Kombination mit einem Webserver und Webbrowser auf einem Next-Computer, also das ist die andere Firma von Steve Jobs, den Betrieb auf. Die Didelmaus wird erstmals skizziert und das Wacken Open Air findet erstmals statt.
Das sind ganz viele Informationen, die mir alle was sagen. Also bis auf das mit dem Webserver, ja. Also Nelson Mandela
Ich habe
sagt.
gar nicht gedacht, dass BSE schon 1990
Ich
quasi
auch nicht.
in war.
Was ich halt auch nicht wusste, dass das ein Problem aus England war. Ich dachte, wir hatten dieses BSE-Problem alleine, das ist in Deutschland entstanden für uns. Aber gut, dass es aus England kam, das
Nee,
wusste
also nee, der Einfuhrstopp von Rindfleisch aus UK, also das, ja, das schon, aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass es schon 1990 anfing.
Okay, das war also unser Schnelldurchlauf für das Jahr 1990. Eigentlich noch gar nicht so lange her, ne? 26 Jahre, okay. Manchmal haben wir auch Fälle, die sind älter, aber 26 Jahre, das ist noch okay. Jetzt gehen wir auf die Landkarte nach Rostow oder Rostow am Don oder Don nach Südrussland. Wenn ihr Moskau auf der Karte sucht und dann circa 1000 Kilometer, das ist schon eine ganz schöne Strecke, nach unten geht, dann findet ihr Rostow auch das Tor zum Kaukasus genannt und eines der größten Städte im europäischen Teil Russlands. Wusste ich auch nicht. Die Karte haben wir euch unten mal in den Shownotes dran gehängt. Das Gebiet ist bereits seit der Antike besiedelt, gehört aber erst seit dem 18. Jahrhundert zu Russland. Bis 1990 war Rostow eines der größten Industriestädte Russlands. Außerdem ist sie die Hauptstadt des Bezirks Rostow. Rostow ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Südrusslands, sowohl für die Eisenbahn als auch mit dem Flughafen sowie Binnenhafen. Für uns wären besonders die Eisenbahn wichtig. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil den Namen Rostow habe ich in der heutigen Zeit nicht mehr gehört.
Also, die haben als Verkehrsknotenpunkt ist das immer noch. Die haben halt ihren, also in den frühen 90er Jahren wirklich ihren Status als Industriestadt komplett verloren. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit einigen Industrie- und, weißt du, wo so Chemie und alles Mögliche an Herstellung angesiedelt war. Also, das ist definitiv nicht mehr so. Die schaffen jetzt so langsam wieder den Umbruch, aber es hat lange gedauert, bis da quasi Ersatzindustrien gefunden wurden, die dann jetzt wieder eine Bedeutung haben. Aber die Eisenbahn ist immer noch wichtig. Also, weil
Okay.
es sind ja wahnsinnig lange große Strecken. Also, die ist schon immer noch wichtig.
Also
So,
ich kenne den Orient Express, ob der da auch lang fährt.
der fährt auch lang, ja.
Okay.
Am 6. November befindet sich Igor Rybakov in Zivil am Bahnhof von Donleschotz. Vorab, ich habe zwar Russisch gelernt, aber ich habe das ja für den Hatti mit lateinischen Buchstaben geschrieben und ich habe wahnsinnig schwierige Zeit, wenn das Latein dasteht, das wirklich halbwegs lesen zu können. Also mir wird es einfacher fallen, ich
Ich
hätte es in
muss
Kyrillisch geschrieben.
ja auch zu sagen, wir haben da ja vorher drüber gesprochen,
Ja.
wenn wir in Frankreich, Italien sind, also mit den Namen, das und der Aussprache, also da darf uns jetzt keiner kritisieren, ich kann es halt auch nicht. Ich meine, du hast vorhin sogar gesagt, du hast nur die Vornamen genommen, jetzt hast du sogar noch einen Nachnamen mit dabei. Ja, also Igor, das
Ja,
kriege
gut, weil das ja der Polizei war, ja.
ja, aber Namen, das kriege ich vielleicht noch hin, aber die Nachnamen, wird schwierig und die Städte, wie heißt es? Don Leschkos hätte ich jetzt ausgesprochen. Ob
Ja.
das richtig ist, weiß ich nicht, aber ich bitte es zu entschuldigen, sonst sage ich das nächste Mal halt einfach Dortmund. Ja, mach mal weiter.
Okay. Also der Herr Rybakov, der ist an dem Bahnhof. Und er soll Auffälligkeiten beobachten. Auffälligkeiten, die es endlich erlauben würden, einen Täter festzusetzen, der bereits seit den frühen 1980er Jahren junge Frauen, Jungs und Mädchen auf brutalste Weise ermordet. Die Aktion läuft bereits seit mehreren Wochen. Ausgerechnet der forensische Analytiker Viktor Burakov, der seit Jahren an den Ermittlungen beteiligt ist, der schlug vor, die Polizeipräsenz an den größten Bahnhöfen zu erhöhen, um den Täter abzuschrecken.
Ja, dann gucken wir mal, ob ihm das gelungen ist. Polizisten zivil sollten aber weiterhin natürlich auch Beobachtungen anstellen. Und tatsächlich an einem dieser Tage machte Igor eine Beobachtung. Ein Mann tritt aus den umliegenden Wäldchen heraus und geht auf einen Brunnen zu, um sich die Hände und das Gesicht zu waschen. Grundsätzlich, boah, ist das nicht ungewöhnlich. Das macht nämlich öfter mal irgendwelche Leute, die aus dem Wald kommen, weil sie nämlich in dem Wald Pilze sammeln. Aber der Mann trägt die Kleidung eines Geschäftsmanns, also jetzt nicht unbedingt die Kleidung, wo man mit Pilze sammelt. Außerdem hatte er sehr gute Schuhe an und er hatte noch eine Nylontasche bei sich.
an der guten Kleidung sind im Bereich der Ellenbogen und Hose, Gras und auf seiner Wange ist ein roter Schrieben und einer seiner Finger scheint eine stark blutende Wunde aufzuweisen. Rüberkopf stoppt den Mann und prüft seine Papiere, alles soweit in Ordnung. Der Zivilfahnder findet nichts, was eine Festnahme rechtfertigen würde und lässt den Mann daher wieder seine Wege gehen. Aber zurück auf der Wache füllt er einen Standardbericht zum Vorfall aus und vermerkt den Namen und den Zustand der Person. Er notiert die Verletzung und das mögliche Blut auf der Wange des Mannes.
Ja, und dann am 13. November wird dann eine Leiche gefunden, und zwar der 22-jährigen Svetlana Korostik. Und zwar in dem Wäldchen hinter diesem Bahnhof. Aufgrund ihres Zustandes oder der Auffindesituation und der Verletzung weiß die Polizei, dass der gesuchte Serienmörder einmal mehr verantwortlich dafür ist. Es ist bereits der 38. Mord, den die Polizei mit dieser Serienverbindung bringen kann. Alle Geschehnisse der letzten Tage rund um den Bahnhof werden geprüft. Die zuständigen Polizisten befragen ja, Leute oder die irgendwas beobachtet haben oder und der von Igor fällt besonders auf, denn einige, die schon länger am Fall arbeiten, kennen die geprüfte Person. Also, das war der Mann, den wir da gerade besprochen haben. Dieser Mann war bereits 1984 befragt worden und 1987 auf die Liste der Verdächtigen gesetzt worden, die an alle Polizeieinheiten der gesamten Sowjetunion geschickt wurde. Sein Name: Andrei Romanowitsch Chikatilo. Ich hoffe, das war richtig.
So, die Polizei beginnt damit, seinen Arbeitgebern die Aufenthaltsorte und Zeiten abzugleichen, die mit den bekannten Opfern übereinstimmen. Außerdem befragen sie ehemalige Kollegen von Chikatilo. Sie erfahren, dass er früher mal als Lehrer gearbeitet hat und diese Anstellung wegen sexueller Belästigung von Kindern wieder aufgeben musste. Gleichzeitig lässt die Polizei ihn beobachten. Sie sehen, wie er Menschen anspricht, wie er versucht, Kinder, junge Frauen oder sozial schlecht gestellte Menschen von Bahnhöfen wegzulocken. Nach einigen Tagen, es ist der 20. November, beobachtet die Polizei, wie Chikatilo sein Haus mit einem großen Glas verlässt. An einem Kiosk lässt er es mit Bier auffüllen. Also statt einer Flasche, ne, hat er halt ein großes Glas mit so einem Deckel dabei. Wieder spricht er Kinder an und er versucht, sie davon zu überzeugen, mit ihm mitzugehen. Als er ein Café erfolglos wieder verlässt, treten die Zivilpolizisten an ihn heran und nehmen ihn fest. Er leistet keinen Widerstand.
Ja, und nach seiner Festnahme aber ist Chikatilo weit davon entfernt, mit der Polizei zu kooperieren. Er beschwert sich, dass alles eine Verwechslung ist und genau wie 1984 alles schon einmal zu der Mordserie aufgenommen wurde. Also er hat es ja alles schon mal erzählt. Er wird medizinisch untersucht, wobei eine Bisswunde an einem seiner Finger festgestellt wird. Die Polizei vermutet, dass es eines der letzten Opfer der 16-jährigen Viktor Tischenko sein könnte, weil die hat sich nämlich heftig gewehrt. Spuren am Fundort hatten darauf hingewiesen, dass er einen längeren Kampf dass es einen längeren Kampf zwischen Opfer und Täter gab. Eine genauere Untersuchung ergibt, dass Viktor nicht nur hart zugebissen hat, er hat Chikatilo dabei auch den Finger gebrochen und Fingernägel abgerissen. Chikatilo war mit dieser Verletzung weder zum Arzt gegangen, noch hatte er das Krankenhaus aufgesucht, er hatte sich selbst nur mit Jod verarztet.
Bei seiner Festnahme hatte Chikatilo auch einiges bei sich, was die Polizei in ihrem Verdacht bestärkte. Zum einen ein Klappmesser und zwei Seile. Ihm wird Blut abgenommen und dann steckt man ihn erstmal einmal in eine Zelle in einem KGB-Büro, also KGB, ne, das war der sowjetische Geheimdienst, in Rostow und setzt ihm einen Informanten rein, der Chikatilo ins Gespräch verwickeln soll. Am 21. November beginnen die Befragungen, aber Chikatilo schweigt. Die Polizei kann ihn nur für 10 Tage in Untersuchungshaft behalten. Dann braucht es neben den Indizien auch Beweise. Die Ermittelten versuchen also zunächst Chikatilo davon zu überzeugen, dass er sowieso nicht vor Gericht käme, weil man ihn als nicht zurechnungsfähig einstufe. Anders als gehofft gestand er aber nicht. Bei 14 Opfern konnte die Polizei zum Beispiel Sperma sicherstellen. Daher nahm man nun auch neben der Blutprobe eine Samenprobe und schickte diese ins Labor.
Ja, und die Ergebnisse der Blutprobe ergeben bei Chikatilo Blutgruppe A, Nach den Tests der Samenflüssigkeit, die bei den Opfern gefunden wurde, hatte der Täter aber AB. Bereits 1984 hatte man Chikatilos Blut getestet und ihn aufgrund der Nichtübereinstimmung mit AB wieder freigelassen. Jetzt haben die Labore aber beides, das Blut und die Samenflüssigkeit. Während sein Blutgruppentest und der Speichel A ergibt, ist der Test seiner Samenflüssigkeit AB. Chikatilo gehört also zu den 20% der Menschen, die nicht Sekretoren sind. Also die wasserlöslichen ABO-Blutgruppen-Antigene können bei ihm nicht im Speichel, Tränen, Urin oder Sperma gefunden werden. Mit anderen Worten, Chikatilo konnte man die Blutgruppe nicht über andere Körperflüssigkeiten bestimmen. Trotz dieser Kenntnisse bei den Ermittlern und die weiteren Befragungen sagt Chikatilo weiter nichts. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Das ist jetzt 26 Jahre her. Ob das heute besser geht? Keine Ahnung.
Ich würde schon denken. Also, ne, du hast ja immer noch... Also ich sag mal so, aber so wird ja sowieso dann der DNA-Test noch gemacht und so weiter und so fort. Also die Sekretoren gibt es ja normalerweise. Aber ich glaube, da das jetzt bekannter ist als noch in den 80er Jahren, wenn du die Möglichkeit hast, nimmst du halt beide Proben. Ne? Also du würdest jetzt nicht automatisch jemanden ausschließen, weil die Blutgruppe nicht übereinstimmt. Ich glaube, das würde man nicht mehr machen. Ja. So, am 29.11. holen Viktor Borakow und Mikhail Festivov, das ist der Hauptermittler im Fall, Dr. Bukakowski mit zur Befragung. Dr. Alexander Bukakowski war ein Psychiater, den die Ermittler in den 80er Jahren hinzugezogen hatten, um ein Täterprofil zu erstellen. Es war das erste in der Sowjetunion für einen Serienmörder. Bukakowski erhielt alle Akten und Informationen, die man bis 1984 zusammentragen hatte, und verfasste einen 65 Seiten langes psychologisches Profil. Teile davon trug er nun bei der Befragung von Chikatilo neu vor.
Das muss man sich mal vorstellen.
65. Ich finde schon krass, ne?
65 Seiten?
Akten. Ja, aus ein paar. Also die hatten ja nicht viel, ne? Also das ist schon echt krass.
Ja, ich finde das, also 65 Seiten psychologisches Profil. Ich sag mal, nimmst jetzt mal irgendeinen, der jemanden ermordet hat. Und dann wird ein psychologisches Profil erstellt. Und das werden dann so viele Seiten. Was schreibt man da alles rein?
Naja, also ich bin kein Psychologe. Ich kann die Frage leider nicht beantworten.
Ich bin auch kein.
Faszinierend, dass der das nur auf Grundlage von Akten und Informationen machen konnte.
Ich hätte schon gar keine Lust, das zu lesen. 65 Seiten. Aber okay, das müssen wir ja Gott sei Dank nicht, weil wir sind ja anderen Berufsgruppen zugehörig. Ich meine, du hast zwar, das müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen, du hast zwar so ein bisschen was mit Toten zu tun, aber egal.
Aber ich muss keine psychologischen Profile erstellen.
Bei dem Job nicht. Du musst halt einfach arbeiten.
Genau.
Er beschrieb den Mörder als einen zurückgezogenen lebenden Mann im Alter zwischen 45 und 50 Jahren, der eine schmerzfrei isolierte Kindheit durchlebt hat und unauffällig sei, mit Frauen zu flirten oder ihnen zum Hof zu machen. Dieser Mann sei gebildet, wahrscheinlich verheiratet, Vater mehrerer Kinder, aber auch ein Sadist, der unter Impotenz litt und durch das Leiden seiner Opfer sexuelle Erregung und Befriedigung erlangen konnte. So, das war jetzt ein Absatz und das hat er jetzt in 65 Seiten geschrieben, was wir jetzt in einem Absatz geschrieben haben? Okay.
Er hat ja nur Auszüge beschrieben, er hat ja nicht alles vorgelesen.
Okay, ja.
So, die Morde selbst seien Analogon, also etwas ist gleichartig zum Geschlechtsverkehr, zu dem dieser Mann nicht fähig sei. Sein Messer wird zum Ersatz für seinen Penis, der nicht funktionierte. Da viele der Morde an Wochentagen in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten und im gesamten Gebiet von Rostov begangen worden waren, argumentierte Bukakowski auch, dass der Mörder für seine Taten regelmäßig reisen musste und aufgrund der tatsächlichen Wochentage, an denen die Morde begangen worden waren, war der Mörder höchstwahrscheinlich an einem Produktionsplan gebunden.
Chikatilo erkennt, wie treffsicher Bukanowskis Analyse war und gesteht am Folgetag zunächst 36 der 38 Morde, okay, die die Ermittler ihm dann zuordnen konnten. Und natürlich schauen wir uns nun André Cicatillo und seine Taten genauer an. Soweit wir euch zu den Opfern Informationen geben können, machen wir das natürlich. Aufgrund der Anzahl der Opfer gehen wir aber nicht immer ins Detail. Dann hätten wir eine Serie von machen müssen. Und wahrscheinlich, wir haben schon mal zwei Podcast-Folgen von einem Fall gemacht. Ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ob wir beide das auch schon mal gemacht haben. Weiß ich gar nicht. Haben wir das auch schon mal zwei?
Ja, ja. Wir hatten sogar mal einen vierten Teil. Ich finde das so brutal. Ich wollte jetzt auch wirklich nicht immer die Details sagen.
Nein, wir legen euch dafür das Buch von Peter Conradi ans Herz, der auch zu den Opfern viel recherchiert und geschrieben hat. Was mich halt einfach jetzt mal so ein bisschen wundert, ist, er gibt 36 Morde zu und 38 nicht. Die Frage ist, kann er sich an alle 36 noch erinnern?
Also wenn du das später, ja. Also ich bin da auch fasziniert, weil im Gegensatz zu anderen hat er ja jetzt kein Tagebuch oder so geführt, ne? Aber um dem schon mal vorwegzugreifen, der geht ja mit den Polizisten auch an Stellen, wo die gar nicht wussten, dass da Tote sind.
Ja, da wusste das halt.
Der hat sich alle gemerkt. Der hat sich nicht unbedingt immer die Namen gemerkt, das hat er auch selber gesagt. Aber der hat sich alle, wo, welcher Umstand, wie er die angesprochen hat, das hat er sich alles gemerkt.
Das ist krass, ne? Ja. Also kann man ja sogar sagen, ja, eine gewisse Intelligenz war vorhanden.
Ja, ja, das ist ja nicht abzustreiten. Das hat er ja auch in seinem psychologischen Profil gesagt.
Es ist ja...
Also wenn, ob man sein Gehirn jetzt dafür verwendet.
Also wenn ich münze das jetzt mal auf mich um, was jetzt übertrieben klingt, was ich jetzt sage. Ich stelle mir mal vor, ich lerne 36 Frauen kennen. Ich kann mich doch irgendwann nicht mehr erinnern, wie ich die 15. Frau angesprochen habe. Das wüsste ich nicht.
Der hat nicht
also, wenn Frauen kennengelernt. Also wenn ich es nicht immer gleich machen würde, dann wäre es einfach, wenn ich die immer gleich ansprechen würde. Aber okay, ja. Na dann, bitte.
Gut. André Cicatillo wurde am 16. Oktober 1936 in der Blonsky, der Sowjetrepublik Ukraine, geboren. Seine Eltern sind Anna und Roman. Zu dieser Zeit ist die Hungersnot, die aufgrund von Stalins Fehlagrarpolitik ausgelöst und durch weitere Umstände verschärft wurde, zwar fast ausgestanden, aber in großen Teilen der Ukraine, Kasachstan und Russlands herrscht weiter Hunger, Elend und Armut. Allein in der Ukraine sollen 3,5 Millionen Menschen durch die Hungersnot, die ihren Höhepunkt 1933 gehabt hat, ums Leben gekommen sein.
Familie Cicatillo war extrem arm. Sie hatte eine kleine Hütte mit nur einem Raum. Ja, dahinter war so ein bisschen Feld, was da denen zugeteilt worden war, was sie bewirtschaften konnten. Das System besagt damals, dass alles, was erwirtschaftet wurde, abzugeben sei. Meist wurde es in den Städten transportiert und dann dort neu verteilt. Ja, ganz ehrlich, dann würde ich auch nichts bewirtschaften. Wenn ich es abgeben muss, dann würde ich sagen, könnte mir an die Füße fassen. Ja, für die Bauern, die die Arbeit tätigen, blieb fast nichts. Die andere Seite war, dass man froh sein konnte, wenn jemand, der sich mit der Landwirtschaft auskannte, das Land bewirtschaftete, denn die eigentlichen Großbauern waren ja vertrieben worden und dann das Land im Zuge der Kollektivierung wurde alles neu verteilt. Auch an Menschen, die absolut keinen Plan von Landwirtschaft hatten. Das ist jetzt sehr knapp zusammengefasst, wir wollten euch nur sagen, dass es auf allen Ebenen furchtbare Zeiten viel Not war. Ja, es ist ungefähr, wenn jetzt ein Banker saß, so, pflanzt mal Kartoffeln.
Genau. Also was ich ja wirklich so krass finde, um da nochmal abzuschweifen, ist, dass man ja nicht davon gelernt hat, sondern dass man dann zu Anfang der DDR genau den gleichen Scheiß nochmal gemacht hat. Also ist es für mich unbegreiflich, dass man nicht gesagt hat, oh, vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht. Wir sollten das eventuell nicht nochmal so machen. Nein, wir haben es genau nochmal so gemacht mit der Kollektivierung.
Also, wie gesagt,
wir verteilen
euch. Das sollte jetzt aber nicht heißen, dass Banker keine Kartoffeln pflanzen können. Die können das mit Sicherheit auch. Aber
es gibt sicher auch welche, die sich dann gut auskennen. Das ist schon klar.
Ja, aber das ist ja in allen Berufen so. Weißt du, so Leute, die halt im Büro arbeiten, die haben halt viel Ahnung vom Computer, bla bla bla, Steuern und was weiß ich. Da habe ich keine Ahnung von. Also so ist es dann halt. Ja, und es gibt halt auch Leute, die haben halt Ahnung von Gartenarbeit oder nicht. Und ja, das ist heute noch so. Und ich gehe mal davon aus, damals war es aber einfach viel schlimmer. Also, liebe Banker, ihr könnt auch Kartoffeln pflanzen.
Genau. das ist, wenn du halt deine Wirtschaft drauf gründest, das ist vielleicht nicht ganz so eine geile Idee.
Ja.
Also so die Versorgung der Leute und so, auf jeden Fall. André Ciccitello war zu dieser Zeit der einzige Sohn seiner Eltern, zumindest laut Aufzeichnung. Das hielt seine Mutter aber nicht davon ab, ihm immer wieder zu erzählen, dass sein älterer Bruder verschleppt worden war und dann gegessen wurde. Wie gesagt, keinerlei Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass es je einen Stefan Cicatillo, der 4 Jahre älter als André war, gegeben hat. Vielleicht war es nur eine Geschichte, damit André nicht auf die Idee kam, wegzulaufen oder ein erzieherisches Druckmittel. Wir wissen das nicht, aber in dem Kopf des kleinen Cicatillos sollte diese Geschichte für immer Bestand haben.
Ja, und dann am 22. Juni 1941 startete die Wehrmacht mit dem Unternehmen Barbarossa den Angriffskrieg auf die Sowjetunion und damit kam der Zweite Weltkrieg auch in die Ukraine. Der gesamte europäische Teil der Sowjetunion sollte erobert werden, ihre politische und militärische Führungskräfte sollten alle ermordet werden und große Teile der Zivilbevölkerung dezimiert und entrechtet werden. André war 5. Als sein Vater sich der Armee zur Verteidigung der Sowjetunion anschloss, als Ressourcen wurden noch, oder alle Ressourcen wurden damals noch knapper, ja, da der ganze Großteil ohnehin wenig war und alles ging an die Front, um die Rote Armee zu versorgen. Ciccatillo wurde dann bereits 1941 verletzt und in Gefangenschaft genommen. Damit waren André und seine Mutter allein. André musste das Bett mit seiner Mutter teilen. Mit 5 an sich kein Problem, allerdings war er noch Bettnässer und seine Mutter davon überzeugt, es aus ihm herausprügeln zu müssen. Und ja, hat ihn auch noch dazu auch noch verhöhnt.
Cicatello musste zudem, wie viele andere Kinder und Zivile, einige Bombardements miterleben. Er sah Tod, Elend, zerfetzte Leiber, Blut und Menschen, die ihre Gliedmaßen bei Angriffen verloren. Wenig später brannte auch die kleine Hütte nieder, in der die Cicatillos lebten. 1943 kam Tatjana zur Welt. Da Vater Roman ja nach wie vor in Gefangenschaft war und es keine Gerüchte zu gewollten Liebschaften gab, geht man davon aus, dass Tatjana das Kind eines NS-Soldaten war, der Anna vergewaltigt hatte.
Ja, und dann 1944 ging André dann zur Schule. Bis dahin hatte er nicht viel mit anderen Kindern zu tun gehabt. Er war extrem schüchtern und sensibel. Außerdem war er kurzsichtig, weshalb er die Tafel überhaupt nicht lesen konnte. Er wollte aber auch nicht eine Brille aufsetzen, da er sah, wie Kinder, die eine Brille getragen haben, immer wieder gemobbt wurden. Lesen lernte er dennoch, denn André liebte Bücher und Geschichte von Helden. Er hasste die Deutschen. Und in seinen Tagträumen stellte er sich vor, wie er für den russischen Widerstand kämpfte und Deutsche abschlachten würde. Oh Gott.
1945 kehrt Roman aus der Gefangenschaft zurück und hat starke Tuberkulose. Anfangs freut sich André, dass sein Vater wieder da ist. Im Gegensatz zur Mutter prügelt er nämlich nicht, ist geduldig und eigentlich ziemlich ruhig. Seine Klassenkameraden sehen es aber anders. Sie meinen, Roman sei ein Verräter und Schwächling. Immerhin sei er gleich zu Beginn des Krieges in Gefangenschaft geraten. Damit verliert André ebenfalls die Achtung vor seinem Vater. Er habe nicht genug für den Kommunismus getan.
André ist Zeit seines Lebens ein großer Fan der Kommunisten. Er liest alles über sie. Er liebte die Partei, das System und alle Bücher sowie Schriften, die sich mit dem Thema befassten. Seine Lehren sind beeindruckt. Sein Lieblingsbuch ist Der junge Wächter von Molodnaja Gvardija. Ja, das ist ein historischer Roman von 1946, der beschreibt, wie ein junger Wächter im Widerstand gegen die Deutschen kämpft und verschiedene Operationen durchführen musste. Die Namen der Hauptcharaktere stammen von Menschen, die tatsächlich gelebt haben. Sie erzählt die Geschichte und Dialoge, die allerdings alle erfunden wurden. Auf Druck von Stalin wird das Buch 1951 überarbeitet und die Kommunistische Partei wird als wichtiger Akteur und Unterstützerin des Widerstands eingefügt. Tja, so ist das gewesen damals.
Ja, das macht Russland doch heute wieder leider. Auch wenn Chikatilo Anerkennung durch Erwachsene und Lehrkörper bekommt, bei Gleichaltrigen hat er keine Chance und das alles wird für ihn in seiner Pubertät natürlich noch schlimmer. Er ist schmächtig und nicht männlich genug, das männlich bitte in Anführungsstrichen. Er weiß nicht, wie er sich gegenüber Mädchen verhalten soll und andere Teens finden seine Vorhaut seltsam geformt und brüllen dieses vor dem gesamten Schule heraus. Also Kinder sind schon auch grausam, muss man sagen. Chikatilo hat wahnsinnige Angst vor Mädchen. Also bei der Mutter, ja, verständlich. Und noch mehr vor den Jungs seiner Schule. Seine Aktivitäten für die kommunistische Partei, die Schülerzeitung, für die er schrieb, und sein tränenreicher Abschied vor der versammelten Klasse von Diktator Stalin, als dieser 1953 starb, halfen nicht besonders seinen Status zu bessern.
Ja, außerdem hat sich Chikatilo ein festes Ziel gesetzt. Er will an die Moskauer Universität und will dort ein Jurastudium absolvieren. Dafür muss er aber eine sehr schwere Aufnahmeprüfung absolvieren. Er will aber nur dorthin und nirgends anders. Er bewirbt sich an keiner anderen Uni. Kurze Erinnerung, junge Menschen aus der ganzen Sowjetunion bewerben sich in Moskau, um dort zu studieren. Natürlich sind einige besser als er, weshalb er nicht genommen wird. Chikatilo ist aber überzeugt, dass er nur abgelehnt wurde, weil sein Vater die Partei im Krieg im Stich gelassen hatte. Und gibt natürlich dann seinem Vater die Schuld, dass er nicht in Moskau studieren konnte. Stattdessen machte er nun eine Lehre als Kommunikationstechniker.
1954 ist er 17, als eine Freundin seiner Schwester bei ihm an der Tür klingelt. Tatjana ist nicht zu Hause, sagt er. Sie solle aber bald zurückkommen. Das Mädchen ist 13 und trägt einen Rock, und Chikatilo fühlt sich plötzlich erregt. Er starrt sie an und sie starrt zurück, zeigt dabei keinerlei Furcht. Dann schreitet Chikatilo auf sie zu, packt sie an den Händen und wirft sie auf den Boden. Er legt sich auf sie, reibt sich an ihr, und dann bleiben sie ein paar Minuten liegen. In den folgenden Jahren begeht er einige sexuelle Übergriffe auf Mädchen, die dies nicht wollen.
Sei es in Camps oder auf Ausflügen, überall hat er das gemacht. Da er aber keine Erektion bekommen kann, machen sich die Opfer über ihn natürlich lustig. Offizielle Meldungen zu seinen Übergriffen scheint es nicht gegeben zu haben. Konsequenzen gab es auch nicht. 1957 geht er dann zur Armee. Trotz seiner geliebten Heldenromane mag er die Zeit nicht, und wenig überraschend kommt er auch mit anderen Soldaten überhaupt nicht klar. Aufgrund seiner Misserfolge bei Frauen denken seine Kameraden, er sei schwul. Chikatilo kann sich nur sexuell erregen, wenn er körperliche Gewalt ausübt.
1960 hat er seine Armeezeit beendet und kehrt nach Hause zurück. Im Dorf hat er eine kurze Beziehung mit einer geschiedenen Frau. Aufgrund mangelhafter sexueller Aktivität fragt sie Freundinnen, was sie denn tun könnte, damit es bei ihm klappt. Sie erkennen, dass er impotent ist, woraufhin Chikatilo denkt, dass nun alle über ihn reden. Nach 3 Monaten trennt sich das Paar. Er versucht sich zu erhängen, aber seine Mutter findet ihn. Beschämt kehrt er an seinen Heimatort, den Rücken. Und der zieht dann nach Rostov. Zu nur kurzer Zeit später folgt ihm die Familie nach.
Ja, seine Schwester Tatjana weiß, wie schüchtern er ist, und versucht, ihn daher mit einer Freundin zu verkuppeln. Ihre Wahl fällt auf Feodisia Odnatscheva. Die ist zwar nicht unbedingt verliebt in Chikatilo und findet ihn auch nicht besonders attraktiv, aber ihr gefällt, dass er nicht ständig an Sex denkt und auch keinen Sex haben möchte. Und dass er sie auch nicht schlägt und dass er auch keinen Alkohol trinkt. Und dann wird 1963 mal eben geheiratet.
Sex im klassischen Sinne hat das Paar übrigens nie, da Chikatilo impotent ist. Theodosia aber Kinder haben will, möchte einigen sie sich dann darauf, dass sie schwanger werden würde, indem er außerhalb ejakulierte und dann seinen Samen mit den Fingern in ihre Vagina schob. 1965, also es war offensichtlich erfolgreich, bringt sie dann eine Tochter namens Ludmila zur Welt, und 4 Jahre später, 1969, kam ein Sohn namens Juri zur Welt. Chikatilo schreibt sich an der Uni in Rostov ein und macht dort 1971 einen Abschluss in russischer Literatur und Philosophie.
Er bekommt eine Stelle als Lehrer, für die er komplett ungeeignet ist. Chikatilo kann sich in seinen Klassen absolut nicht durchsetzen. Niemand nimmt ihn ernst und es hört ihm auch keiner zu. Seine Kolleginnen und Kollegen mögen ihn auch nicht, genauso wenig wie die Kids. Die Position gibt ihm aber Zugriff auf junge Menschen. Einige der Kinder wohnen im Internat der Schule, damit sie nicht so weit pendeln müssen. Chikatilo taucht in den Zimmern der Mädchen auf, und immer genau dann, wenn sie sich zum Schlafen gelegt haben. 1973 geht er mit den Schülerinnen und Schülern schwimmen und wird gegenüber der 15-jährigen Luba übergriffig. Da sie sich wehrt und schreit, erregt ihn dann umso mehr. Trotz Zeugen wird Chikatilo dafür auch mal wieder nicht bestraft.
Bei einem weiteren Übergriff an einer 14-Jährigen, ein paar Monate später, schlägt er diese mit einem Lineal. Ihre Schreie erregen ihn. erneut und er kann ihr nicht folgen, als sie vor Angst aus dem Fenster springt. Obwohl sie den Vorfall meldet, also auch bei ihren Eltern, gibt es erneut keine Maßnahmen gegen Chikatilo. In Bussen oder Bahnen, wenn es besonders eng ist, reibt er sich an den Mädchen und Frauen und er wird gegenüber einer Sechsjährigen nicht übergriffig. Erst 1974, als die Beschwerden überhand nahmen, rät ihm dann die Schuldirektion, von selbst zu gehen.
Also ihr seht schon, er macht keine Scheu vom Alter. Also wir reden von 14
und
Jahren
er ist mit
und von
mit
6
so
Jahren.
Vielen durchgegangen.
Ja, 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 14 Jahre, 6 Jahre, also das Alter spielte für ihn absolut keine Rolle. Ja. Es gibt aber kein Vermerk, denn er ist ja treuer Anhänger der Kommunistischen Partei und so geht er einfach an eine andere Schule. Allerdings hat er hier ein persönliches Problem, denn die Schülerinnen und Schüler sind 15 oder älter. Er kann sie weder leicht verängstigen, noch ist er ihnen körperlich überlegen. 1978 verlässt er dann auch diese Schule wieder. Seine nächste Station ist eine technische Schule, an der nur Jungen unterrichtet werden. Sie sind zwischen 15 und 19 und auch hier ist Chikatilo an sich chancenlos, seine Fantasien auszuleben. Dennoch wird er gegenüber einem 50-Jährigen sexuell übergriffig, während dieser schläft. Als der Junge aufwacht, flieht Chikatilo.
Als er es ein paar Tage später noch einmal versucht, warten die Mitschüler schon auf ihn und verjagen ihn. Aber auch hier, also sehr gut von den Mitschülern, aber auch hier gibt es keine disziplinarische Strafe durch die Schulleitung. Unterdessen kauft sich Chikatilo dann eine Datsche nahe Schachti, von der seine Familie nichts weiß. Seine Frau denkt, er lebt im Internat und neben der Schule. Doch nun ist die Datsche sein neues Zuhause, wenn er in Schachti lehrt. Eine Datsche ist ein Wochenendhaus mit Grundstück, aber ganz klein, meist nur ein Zimmer. In Russland kann sie aber durchaus luxuriöser eingerichtet sein als in Deutschland.
Chikatilo nutzt die Datsche, um Menschen, die auf der Straße leben oder Alkoholiker sind, zu ihm nach Hause zu locken. Er bietet ihnen eine Bleibe an, aber nur, um Zugriffe auf sie zu haben. Aufgrund seiner Impotenz gelingt ihm aber zumindest keine Vergewaltigung. Meistens gelingt es seinen Opfern immer zu fliehen. An dieser Stelle gibt es jetzt mal einen kleinen Hinweis. Bislang haben wir versucht, seine Taten so wenig grafisch und zusammenfassend wie möglich darzustellen. Jetzt kommen wir aber zu einer Tat, die müssen wir dann etwas detaillierter berichten. Da es nicht nur der erste Mord Chikatilis ist, sondern auch die Schlüsselfigur oder der Schlüsselfaktor für seine ganzen sadistischen Veranlagungen.
So, die 9-jährige Jelena hat am 22. Dezember 1978 nicht so viel Glück, als sie auf der Straße entlang geht. Chikatilo spricht sie an und sie erzählt ihm, dass sie bei einer Freundin spielen war und einfach die Zeit vergessen habe. Nun hatte sie Angst, Ärger mit ihren Eltern zu bekommen. Außerdem müsste sie dringend auf Toilette. Chikatilo lockt sie in seine Datsche. Er will sie vergewaltigen, wobei er erneut keine Erektion erlangt. Und das Mädchen wehrt sich heftig. Chikatilo würgt sie. Erst dann sticht er mit einem Messer auf sie ein. Der Anblick des Blutes in Kombination mit dem sich wehrenden Mädchen bringt Chikatilo dann zum Orgasmus. In Chikatilos Hirn macht es Klick. Um zu kommen, muss er Blut sehen und er braucht die Gewalt über seine Opfer. Jelena starb aber nicht an den Messerstichen, sondern Chikatilo erwürgte sie und warf sie dann anschließend in den Gruschewa-Fluss. Jelena wird dann 2 Tage später unter einer Brücke gefunden.
Und eigentlich hätte dies der erste und gleichzeitig letzte Mord von Chikatilo sein können, denn die Ermittler fanden verdächtige Spuren, die zu Chikatilos Datsche führten und dort auch genug Blut. Nachbarn hatten gesehen, dass er um diese Zeit zu Hause war. Außerdem hatte ein Zeuge Chikatilo mit dem Ort in Verbindung gebracht, an der Schulranzen von Jelena gefunden wurde. Die Beschreibung passte sehr gut auf Chikatilo. Die Ermittler gingen sogar so weit, den Arbeitgeber zu kontaktieren und erfuhren über Chikatilos Übergriffe und seine sexuelle Belästigung von Kindern. Trotz allem wurde Chikatilo von der Liste der Verdächtigen gestrichen und stattdessen wurde gegen den 25-jährigen Alexander Kravchenko ermittelt. Kravchenko war ein verurteilter Sexualstraftäter. Mit 17 hatte er eine entsprechende Straftat begangen und ja, hat dann eine Strafe von 6 bis 10 Jahren Haft abgesessen.
Unter dem Druck der Behörden gestand er, obwohl er ursprünglich ein wasserdichtes Alibi hatte. Seine Freundin, ein gemeinsamer Freund und die Nachbarn konnten bezeugen, dass er am 22. Dezember zu Hause war. Einige Zeit später aber änderten sich diese Aussagen der Zeugen. Es wird vermutet, dass die Behörden hier nachgeholfen hatten. Immerhin war Kravtschenko kein treuer Parteianhänger. Nachdem seine Zeugen wegbrachen, legte er ein Geständnis ab, was er später zwar zurücknahm. Dennoch wurde er zum Tode verurteilt und 1983 von einem Erschießungskommando hingerichtet.
Von 1979 bis 1981 legte Ciccatillo eine Pause ein. Zumindest gibt es keine weiteren Hinweise darauf, dass er in dieser Zeit gemordet hat. Mittlerweile konnte er Entschuldigung, nicht mehr als Lehrer arbeiten, auch wenn er weiterhin behauptete, sondern war Lagerist für eine große Produktionsfirma. Diese Anstellung hatte zur Folge, dass Ciccatillo wenig zu Hause war und umso mehr auf Geschäftsreisen war, denn er musste Verträge aus seinen Rohstoffen einkaufen. Am 3. September 1981 begegnete er der 17-jährigen Larissa an einer Bushaltestelle. Sie ist ein offenes und freundliches Mädchen, die auf eins der öffentlichen Internate gegangen war. Sie geht gerne aus und trifft sich vorzugsweise mit Jungs, die schon etwas älter sind als sie. An diesem Tage war sie in der Bibliothek und will zurück zum Internat. Von Ciccatillo will sie nichts wissen. Er lockt sie dennoch mit dem Versprechen, Wodka mit ihr zu trinken, in ein kleines Wäldchen. Prost.
Dort wirft er sie auf den Boden. Vergewaltigen kann er sie nicht, aber ihre Schreie bringt er zum Verstimmen, indem er ihr Schlamm und Dreck in den Mund stopft. Zudem schlägt er auf sie ein und würgt sie, bis sie still ist. Da er kein Messer dabei hat, beißt und verstümmelt er sie mit seinen Zähnen und einem Stock. Larissa wird am nächsten Tag gefunden. Ciccatillo hat sich kaum Mühe gegeben, die Leiche zu verbergen. Es gibt aber keine Zeugen und niemand weiß, wann und wo Larissa verschwunden ist.
Nach 9 Monaten Pause ist es Juli 1982, begegnet er dann der 13-jährigen Lyubov auf ihrem Heimweg von einem kleinen Einkauf. Ihre Mom hat sie losgeschickt, um einige Besorgungen zu machen. An einer Bushaltestelle wurde sie das letzte Mal von anderen Menschen gesehen. Die Ermittler können später nur spekulieren, aus irgendeinem Grund, vielleicht weil Ciccatillo an einer Bushaltestelle war und sie sich unwohl fühlte, entschloss sich, das Kind nach Hause zu laufen, anstelle auf den Bus zu warten.
Ciccatillo läuft ihr mit Abstand hinterher, holt sie dann ein und spricht sie an. Sobald sie aus der Sichtweite von anderen verschwunden ist, fällt er über sie her, reißt ihr die Kleider vom Leib und misshandelt sie körperlich. Dieses Mal hat er ein Messer dabei und sticht auf sie ein, so lange, bis er zum Orgasmus kommt. Er ist aber noch nicht fertig. Er sticht ihr mehrfach in die Augen, als das Mädchen bereits tot ist. Erst 2 Wochen später findet man ihren skelettierten Überreste. Lyubov wird aber das erste Opfer sein, was die Ermittelnden später der Mordserie zuordnen können, ohne Ciccatillos Aussage dafür zu benötigen.
Ja, und in diesem Jahr folgen noch 6 weitere Opfer. Im Juli die 14-jährige Lyubov, ja gleicher Name wie eben. Sie wird am 7. August in einer Obstplantage in der Nähe des Krasnodar-Flughafens gefunden. Der 9-jährige Oleg ist am 13. August das erste männliche Opfer von Ciccatillo. Oleg wurde in einem Waldstück in der Nähe von Siedlung Enem in der Republik Adygea umgebracht. Seine Leiche wurde nie gefunden. Nur 3 Tage später, am 16. August, wird die Ausreißerin Olga das nächste Opfer. Erst im Oktober wird sie von einem Soldaten gefunden. Oleg und Olga konnten ursprünglich nicht durch die Ermittlungen dieser Mordserie zugeordnet werden.
Die 18-jährige Obdachlose Irina wird am 8. September von Ciccatillo ermordet. Sie verschwand von einem Bahnhof in Chachti. Zwar werden ihre Überreste am 20. September gefunden, aber sie kann erst 1985 identifiziert werden. Sergej, ein 15-jähriger Internatsschüler, der weggelaufen war, wird ebenfalls im Wäldchen nahe Chachti Bahnhofs gefunden. Er starb bereits am 15. September 1982. Seine Leiche wird erst am 12. Januar 1983 gefunden. Auch er konnte der Mordserie nicht zugeordnet werden und die Gerichtsmedizin hatte ihn fälschlicherweise für ein weibliches Opfer gehalten.
Die 10-jährige Olga kehrte am 11. Dezember nicht von ihrem Klavierunterricht zurück. Ihre Leiche wurde dann im April 1983 in einem Maisfeld gefunden. Ja, danach legte er eine Pause ein. Es ist schlicht zu kalt. Nach den Erfahrungen seiner ersten Morde tötete Ciccatillo lieber fern von seinem Haus oder in einer Gegend, die man mit ihm absolut nicht in Verbindung bringen konnte.
Unterdessen um zumindest bei den Opfern, die schnell genug gefunden wurden, konnten gleiche Verletzungsmuster und Verstümmelung erkannt werden, weshalb von einem und demselben Täter ausgegangen wurde. Chikatilo bestätigte später, dass er die Augen zerstochen und entfernt hatte, weil er an die Erzählung glaubte, dass das letzte Bild, was jemand sieht, der stirbt, in den Augen eingebrannt wird. Das wussten die Ermittelnden allerdings nicht. Sie hatten verschiedene Theorien, warum er die Augen ausstach. Zum Beispiel, dass es auch eine Form von Reue sein könnte.
1983 folgten 8 weitere Morde, ohne dass die Ermittelnden ihm auch nur nahe kommen konnten. Chikatilo beginnt erneut im Juli die 15-jährige Laura zu ermorden. Sie ist eine Ausreißerin aus Armenien. Sie wird in der Nähe eines Bahnsteiges gefunden. Allerdings ist nicht klar, ob sie wirklich eins von Chikatilos Opfern war. Jedenfalls hat man das vor Gericht nicht so festgelegt. Chikatilo gibt diesen Mord zu, aber es kann nicht nachgewiesen werden, dass er zu dieser Zeit in der Nähe von Novocherkassk war. Die 13-jährige Irina hingegen war ein Opfer Chikatilos. Das Mädchen mit Lernschwierigkeiten kannte Chikatilo bereits. Sie war schon in seinem Haus zu Besuch gewesen. Sie ist bis dahin das einzige Opfer aus seinem Umfeld. Dennoch stellten die Ermittlungen damals keine Verbindung zu Chikatilo her.
Bereits am 24. Juli ermordet Chikatilo dann die 24-jährige Lyudmila. Das ist eine obdachlose junge Mutter von 2 Kindern. Sie wird erneut in den Wäldern rund um Schachti Busbahnhof gefunden. Ihre Leiche wird erst im März 1984 gefunden.
Der 7-jährige Igor wird im August dann tot aufgefunden, und zwar im Aviators Park. Es ist nicht nur das jüngste Opfer. Nee, das stimmt ja gar nicht, weil wir hatten doch vorhin auch 6 Jahre, oder? Naja, egal.
Ja, aber es ist Mordopfer. Die Nichte hatte zwar sexuelle Übergriffe.
Ach, die war nicht tot, ja.
Zum
ja.
Glück nicht umgebracht.
Ja. Ja. Sondern auch das erste männliche, was die Ermittler in der Mordserie zuordnen konnten. Im Juli oder im August 1983 ermordet Chikatilo eine Frau, die bis heute unbekannt ist. Er hatte sie an einer Bushaltestelle getroffen. Sie war unterwegs, um mit Sexarbeit Geld zu verdienen. Es wird geschätzt, dass sie zwischen 18 und 25 war, als sie ermordet wurde. Die 22-jährige Valentina wird im September das nächste Opfer von Chikatilo. Sie wird in der Nähe der Kirpichnaya-Haltestelle gefunden, wiederum im Umkreis von Schachti. In einem kleinen Bergbaudorf findet man die Überreste der 19-jährigen Vera. Also wir haben ja fast alle Toten.
Ja, es ist schon, es geht leider noch ein bisschen weiter. Der 14-jährige Sergej ist auf dem Nachhauseweg von einem UTP-Praktikum, also ein Unterrichtstag in der Produktion, als er Chikatilo in die Arme läuft und sein Leben verliert. Seine Leiche wird erst im Januar 1984 gefunden. Er war das letzte Opfer von 1983 und sein insgesamt 17. Die Ermittelnden hatten einige Schwierigkeiten, mal abgesehen davon, dass sie dem Serientäter nicht auf die Spur kamen. Laut Theorie soll es gar nicht möglich sein, dass es in einem kommunistischen Land einen Serienmörder gibt. Ja, aber da sollte es auch keine Obdachlosen geben, und wir hatten ja mittlerweile schon einige.
Ja.
Die sind ja ein reines Produkt des Westens und haben ihre Ursache im Kapitalismus, also die Serienmörder.
Ja. Ja, bei so vielen Morden, wobei zunächst nur 6 offiziell der Mordserie zugeordnet werden konnten, konnten die Behörden aber nicht vermeiden, eine Warnung an die Bevölkerung irgendwann dann mal auszusenden, und auch die parteinahe Presse musste dann auch mit involviert werden. Zwar wurden die Informationen so gering wie möglich gehalten, aber nun war den Menschen zumindest bekannt, dass Gefahr droht. Allerdings war der Tatradius so groß und so willkürlich, dass niemand vorhersagen konnte, wo der Mörder das nächste Mal zuschlagen würde. Aufgrund der breit gefächerten Opfer, Mädchen, junge Frauen, sogar Männer mit festem Wohnsitz, aber oder ohne, mit Familie oder ohne, war die gefährdeten Gruppen auch schlecht einzugrenzen. Also er hat ja einfach alles ermordet.
Jede Gelegenheit, die sich quasi geboten hat. Interessanterweise hatten auch die sowjetischen Ermittelnden die Theorie, dass es sich bei den Morden um einen satanischen Kult handeln könnte. Also Satanic Panic gab es nicht nur in den USA. Also nicht eine einzelne Person, und die Verstümmelung gehörten zu einem Ritual. Weitere Theorien besagten, es handelte sich beim Täter um einen geistig verwirrten Menschen. Richtig hartnäckig hielt sich die Theorie, dass es sich um einen pädophilen homosexuellen Täter handeln müsste, und die Ermittelnden gaben sich alle Mühe, diese Theorie auch nachzuweisen und die Erkenntnisse in diese Richtung auszulegen. Rund um Rostov stieg die Angst der Menschen, und vor allem Kindern und jungen Frauen wurde eingetrichtert, vorsichtig zu sein, wenn sie Fremden begegneten. Die Warnung half nur leider wenig, denn trotz allem fand Chikatilo weiterhin seine Opfer.
Ja, während die Ermittelten in der Mordserie wenig bis keinen Fortschritt machten, lösten sie aber im Zuge der Ermittlungen insgesamt 1000 Straftaten. Krass. Darunter 95 Morde, 245 Vergewaltigungen und 140 schwere Körperverletzungen. 1984 eskaliert Chikatilo in seiner Mordserie. Insgesamt sollten 15 weitere folgen und das trotz der Öffentlichkeit, trotz Überwachung und trotz der Tatsachen, dass die Ermittlungen ausgeweitet wurden. Anders als zuvor beginnt er schon im Januar. Erneut wird das Opfer Natalia im Elvietes Park aufgefunden. Sie ist bereits die dritte an diesem Ort. Die 17-Jährige war außerdem mit Olga gut befreundet, die 1982 zu einem der ersten Opfer von Chikatilo gehörte. Im Februar schlug er gleich noch einmal in dieser Umgebung zu. Die 44-Jährige Martha, das war sein ältestes Opfer, wurde ebenfalls im Elvietes Park gefunden. Mittlerweile hatten die Ermittlerinnen kein Problem mehr, die Opfer der Serie zuzuordnen. Ja, das war ja dann irgendwie so.
Offensichtlich. Ja. Der 10-jährige Dmitri war begeisterter Briefmarkensammler und Chikatilo lockte ihn im März von einem Kiosk weg, mit dem Versprechen, ihm seine seltenen Briefmarken zu zeigen. Dieser Mord geschah erneut in Nowoschatinsk. Im Mai ermordete Chikatilo die 29-jährige Tatjana mit ihrer Tochter in den Wäldern rund um Schachti. Sie kannte Chikatilo bereits seit 1978, konnte aber erst 1985 identifiziert werden und die Verbindung zu Chikatilo ging dadurch eben verloren, also durch diese lange Zeitspanne. Svetlana, die 10-jährige Tochter, hatte den Mord an ihrer Mutter mit ansehen müssen. Danach jagte Chikatilo hinter ihr her und erschlug sie mit einem Hammer. Außerdem trennte er ihr den Kopf ab. Ihre Leiche wurde im Juli 1984 gefunden.
Im Juni ermordete Chikatilo die 21-jährige Jelena im Großraum Rostow. Sie war erstochen worden und ihr Körper grob mit Blättern bedeckt. Der 13-jährige Dimitri war auf dem Weg, sich ein Gesundheitszeugnis fürs Sommercamp zu holen, als er im Juli auf seinen Mörder traf. Chikatilo erstach den Jungen nicht nur, er hat ihn auch entmannt und ihn auch ins Maisfeld dann gelegt. Die 19-jährige Anna verschwand auf dem Nachhauseweg von einem Zahnarzttermin in der Nähe einer Bushaltestelle. Die 20-jährige Samirte aus Riga konnte ursprünglich nicht durch die Ermittler der Mordserie zugeordnet werden. Er hatte sie im Juli erneut im Evietes Park umgebracht. Sie war eines der Opfer, zu denen Chikatilo ein Geständnis ablegte und das ihm im Nachhinein auch dann zugeordnet werden konnte.
Natalia wollte ihre Schwester in Nowoschatinsk besuchen. Auch die 16-Jährige wurde im Avietos Park ermordet aufgefunden. Die 17-Jährige Lyudmila wurde am 7. August von Chikatilo ermordet. Er wollte ihr den Weg zum Rostow Bushauptbahnhof erklären und lockte sie damit von der Haltestelle weg. Chikatilo war auf einer Geschäftsreise in Usbek, als er eine bis heute unbekannte Frau ermordete. Er hatte sie am Ufer des Chirkik-Flusses getroffen. Auch ihr wurde der Kopf abgetrennt und sie konnte nie identifiziert werden. Am 13. August lockt Chikatilo die 10-jährige Ausreißerin Akmaral von einem Bahnhof in Taschkent weg und ermordet sie in einem Maisfeld. Sie kam ursprünglich aus Kasachstan. Der 11-jährige Alexander wird am 28. August an den Ufern des Don ermordet. Auch hier hatte Chikatilo schon einmal ein Opfer liegen lassen.
Die 24-jährige Irina, eine Bibliothekarin, verschwindet auf ihrem Weg in die Sauna am 6. September 1984. Chikatilo ermordet sie in Avietes Park. Sie ist das letzte Opfer des Jahres und Chikatilo legt dann eine Pause ein von ungefähr einem Jahr. Was aber eher eine Folge seiner Befragung und der Ermittlungen ist, zu denen wir gleich kommen. Seine Opferzahl liegt nun bei 32. Trotz seiner Impotenz hat Chikatilo in diesem Jahr auch noch eine Affäre mit einer verheirateten Frau, die er bereits seit Jahren kennt. Sie unternehmen einige Reisen zusammen, trennen sich aber recht schnell wieder. Chikatilo ist fast überzeugt, dass ihm niemand auf die Spur kommt. Denn bislang gab es für alle seine Taten keinerlei Konsequenzen.
Am 13. September 1984 ändert sich das. Beteiligte der Ermittlungen hatten gesehen, wie Chikatilo junge Menschen immer wieder ansprach und das nicht an einem Ort, sondern in der ganzen Stadt verteilt. Außerdem wurde er bei einigen übergriffig und rieb sich an ihn. Aufgrund des auffälligen Verhaltens wird er dann festgenommen. In seiner Tasche finden Sie ein Messer mit einer 20 cm langen Klinge und zwei Seile. Außerdem hat er Melkfett dabei. Die Polizei konnte ihn festhalten und befragen, weil ein ehemaliger Arbeitgeber von Chikatilo ihn wegen Diebstahls angezeigt hatte. Er hatte sich zwei Rollen Linoleum mitgenommen, stritt das aber ab. Die Polizei schaut sich seine Akte genauer an und sie finden einiges. Die Anzeigen und Beschwerden zu seinen sexuellen Übergriffen auf Minderjährige, besonders in seiner Zeit als Lehrer. Die Beschreibungen, die von Zeugen gegeben wurden, als der 10-jährige Dmitri, das war der Kleine mit den Briefmarken, im März verschwunden war, die passte genau auf Chikatilo.
Ja, die Ermittler hatten den Auffindeort oder hatten an dem Auffindeort Spermaproben sichergestellt und hier erfolgte jetzt das, wo ihre Lösung bereits bekannt war. Die Tests ergaben, dass der Spender die Blutgruppe AB hat. Chikatilo wurde getestet, er hat aber Blutgruppe A. Somit wurde er wieder entlastet, was die Morde betrifft. Zu dieser Zeit bestand die Serie für die Ermittler auch immer noch aus 6 Opfern. Chikatilo bekam also nur eine Strafe von 1 Jahr für den Diebstahl in seiner Firma und davon saß er nur 3 Monate ab. Er war also bereits im Dezember 1984 wieder auf freien Fuß, was ihm viel näher ging, war die Tatsache, dass er nun durch den nachgewiesenen Diebstahl und der Verurteilung seinen Status als treues Parteimitglied verloren hatte. Sein Name wurde trotz der Entlastung auf der Verdächtigenliste weiterhin vermerkt.
Die Polizei stand nun wieder fast am Anfang, gab aber nun zumindest auch offen zu, dass die Mordserie keine 6 Opfer, sondern mindestens 23 hatte. Diese 23 waren jene, die Ermittelnden aufgrund von der Auffindesituation, der Verstümmelung und der Art und Weise des Verschwindens der gleichen Serie zuordnen konnten. Aufgrund der politischen Vorgaben und dem Glauben, dass das kommunistische System einen solchen Serienmörder gar nicht hervorbringen konnte, wurden die Ermittlungen aber extrem erschwert. Öffentlichkeitsarbeit war nicht bis kaum möglich. Die Morde sollten nicht weit außerhalb von Rostov-Region bekannt werden, weshalb auch vermieden wurde, eben andere Bezirke, Behörden oder Dienststellen mit einzubeziehen oder gar landesweit zu agieren. Offensichtlich half die Überwachung der Menschen ebenfalls nicht, Chikatilo dingfest zu machen. Und dann war da immer noch die Überzeugung, dass es sich um einen homosexuellen Täter handeln musste, kein Familienvater, der verheiratet ist, seine und kaum Alkohol trinkt.
Seit Januar 1983 gab es ein Ermittlerteam, das sich mit dieser Serie beschäftigte. Leitender Ermittler war Mikhail Fetisov, der aus Moskau kam und nach Rostov geschickt wurde, um den politischen brisanten Fall aufzuklären. Die Ermittlungsgruppe hieß Operation Waldfahrt. Im März kam dann Viktor Burakov, forensischer Analytiker, zum Team hinzu. Kurze Zeit später wurde die 10-jährige Olga, die bereits 1982 ermordet wurde, aufgefunden. Es war der erste Tatort, bei dem Burakov sich direkt vor Ort ein Bild machen konnte. Nachdem Burakov die Leiche des Mädchens untersucht hatte, wusste er bereits aufgrund der Verletzung und wie sie beigebracht wurde, dass es sich um einen Serientäter handeln muss. Und das, obwohl Chikatilo erst ab Juni begann, seine Serie fortzusetzen. Außerdem wird klar, dass einige der Wunden nur den Opfern zugeführt wurden, damit sie möglichst große Schmerzen hatten, nicht um sie zu töten.
Aber auch diese Erkenntnis brachte die Ermittelnden damals nicht davon ab, bei den Morden davon auszugehen, dass es sich um eine Gruppe handeln könnte. Aufgrund der Art, wie manche Opfer aufgefunden wurden, die wir aber nicht grafisch beschrieben haben, ging man eben sogar davon aus, dass es sich um illegalen Organhandel handeln müsste. Anfang 1983 gestanden dann einige junge Männer die Morde. Diese hatten aber einen sehr niedrigen IQ mit starken Lernschwierigkeiten und gaben ihre Ergebnisse erst nach harten und lang andauernden Befragungen ab, die auch einige Drohungen durch die Beamten enthielten.
Aufgrund der Art, wie die Ermittlungen gegen andere Menschen geführt wurden, begingen 3 homosexuelle Männer Suizid. Auch ein verdächtiger Sexualstraftäter beging nach der Befragung und Untersuchung durch die Polizei Suizid. Die Geständnis und die Verhaftung waren am Ende aber absolut nichts wert, weil der eigentliche Täter unterdessen weiter mordete und immer wieder wurden dann neue Opfer gefunden.
Bis August 1985 kann sich Chikatilo zusammenreißen und seine Mordserie pausieren. Er verfolgt so gut wie es eben geht die Ermittlungen und achtet sehr darauf, der Polizei aus dem Weg zu gehen. Er findet eine neue Anstellung bei einer Eisenbahngesellschaft als Lagerist. Auf seiner Geschäftsreise nach Moskau trifft er in der Nähe des Flughafens die 18-jährige Natalia. Sie hat Lernschwierigkeiten und verschwindet auf dem Weg, als sie ihre Schwester besuchen will. Chikatilo hat sie in einem Wäldchen gelockt, sie gefesselt und über 30 Mal auf sie eingestochen, bevor er sie erwürgte. Natalia wurde am nächsten Tag von einem Pilzsammler gefunden. Für das Ermittlerteam ist sofort klar, ihr Serientäter ist wieder aktiv. Ende August schlägt er erneut zu.
Chikatilo lockt die 18-jährige Irina von einer Bushaltestelle in Schachti in ein Wäldchen. Auch sie konnte aufgrund ihrer Verletzung direkt der Serie zugeordnet werden. Natalia und Irina blieben bis 1985 die einzigen beiden Opfer. Zu dieser Zeit entsteht das Täterprofil, was wir euch teilweise ja schon vorgestellt haben. Im Nachhinein ist es natürlich erstaunlich, wie nah der Psychiater Burkanowski an Chikatilos Verhalten dran war, nur auf Grundlage von Akten. Sein Profil half auch dabei zu verfestigen, dass sich die Ermittlungen auf Bahnhöfe und Bushaltestellen oder Terminals konzentrieren mussten.
Dass der Täter mobil ist, was sehr wahrscheinlich aufgrund seiner Arbeit möglich ist, dass seine Opfer nur eine Voraussetzung haben müssen. Er muss ihnen körperlich überlegen sein, obwohl er selbst weder groß noch kräftig war. Und er muss sie einfach überzeugen können, mit ihnen mitzugehen. Bukharowski war in seinem Profil sogar darauf gekommen, dass der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Brille trug. Und er kann ausschließen, dass der Täter homosexuell ist. Nochmal, er kann es ausschließen. Auch ein geografisches Profil wurde erstellt, zumindest mit den Opfern, die bekannt waren. Allerdings sendeten die Ermittler erst sehr spät die Informationen an andere Teile des Landes, um herauszufinden, ob vielleicht auch anderswo ähnliche Fälle aufgetreten waren.
Trotz der Eingrenzung kam dann die Polizei immerhin noch auf 200.000 Männer, das ist ja nicht wenig, die das Profil und das Verhalten ja, hatten. 1986 gab es ein paar Momente, in denen das Ermittlerteam dachte, ihre Täter haben wieder zugeschlagen. Allerdings erwiesen diese sich als falsch. Chikatilo hatte so viel Sorge, dass man ihn nun doch erwischen konnte, dass er 1986 keinen Mord begangen hat, zumindest weder einen Mord, der noch bekannt war, oder es konnte ihm halt keiner zugeordnet werden. Im Mai 1987 war es allerdings dann vorbei mit der Ruhe. Der 12-jährige Oleg, ein Internatsschüler, der weggelaufen war, wird von Chikatilo in Revda, einer Stadt und in einem anderen Bezirk, umgebracht. Er kann von den Ermittlern aber gar nicht der Serie zugeordnet werden. Erst nach seinem Geständnis führte Chikatilo die Polizei zu den Überresten des Jungen.
In dieser Zeit hatte die Polizei die Theorie, dass der Serientäter eventuell einen anderen Teil der Sowjetunion umgezogen war und daher die Opferzahl so stark sank. Daher schickten sie in die gesamte Sowjetunion, also jetzt endlich, Kurzbeschreibungen des Täters und dessen Modus operandi. Sie bitten um Rückmeldung, falls Morde, die zur Beschreibung passten, auftreten sollten.
Dann sind wir im Juli 1987, da kommt der 12-jährige Ivan Zaporizhia. Ja, wegen mir auch so. Ukraine, nicht pünktlich nach Hause. Nach einiger Zeit beginnt seine Mutter, ihn zu suchen. Bis spät in der Nacht versuchte sie, Ivan zu finden. Am nächsten Morgen wird ein Suchtrupp zusammengestellt. Kein Offizieller der Polizei, sondern Ivans Vater trommelte ein paar Leute zusammen. Nur 20 Minuten später finden sie ihn an den Gleisen. Der Junge ist furchtbar zugerichtet. Den dritten und letzten Mord des Jahres begeht Chikatilo am 16-jährigen Berufsschüler Juri im Leningrad, das heute ja wieder Petersburg heißt. Er lockte ihn während der Geschäftsreise aus seinem Zug heraus.
Es fällt auf, dass die Opfer nun außerhalb des Großraums Rostow aufgefunden werden und an ganz anderen Orten als zuvor. Trotz des Aussendens der Informationen die gesamten Sowjetrepubliken konnten diese Morde aber nur der Serie zugeordnet werden, weil Chikatilo die Polizei jeweils zu den Überresten führte. Bei Juri war man sogar davon ausgegangen, dass er einfach weggelaufen war.
1988 beginnt Chikatilo bereits dann im April zu morden. Die Frau, die auf dem Firmengelände einer Metallfabrik nahe der Krasny-Sulin-Haltestelle gefunden wurde, konnte bis heute nicht identifiziert werden. Im Mai begegnet der neunjährigen Alexei Chikatilo, der gerade auf Geschäftsreise nach Artyomovsk ist. Er wird ermordet in Ilovaisk, Ukraine, gefunden. Anders als die unbekannte Frau kann Xay der Serie aber dann wieder zugeordnet werden.
Gut, gut, gut. Im Juli ermordet Chikatilo den 15-jährigen Yevgeny. Er ist das erste Opfer, was seit 1985 wieder in Rostow gefunden wird. Seine Überreste werden in einem Wald in der Nähe einer Haltestelle gefunden, allerdings erst im April 1989. Außerdem passte er nicht ganz in Chikatilos Opfermuster. Er war weder schmächtig gebaut noch leicht zu beeinflussen und nahm auch keine Drogen. Dennoch konnte er bereits nach Auffinden direkt der Niemand kann sich erklären, warum er mit Chikatilo mitgegangen war. Dieser klärte aber später auf, er habe Yevgeny gebeten, ihm zu helfen, etwas in seine Datsche zu tragen.
1989 sind gesellschaftliche und politische Änderungen auch in der UdSSR voll im Gange. Aufgrund der Vorantreibung und Umsetzung von Glasnost und Perestroika, also Transparenz, Offenheit und Modernisierung des sowjetischen Systems, durch Generalsekretär Mikhail Gorbatschow ändert sich auch einiges in den Behörden und bei den Ermittlungen. Erkenntnisse müssen nun nicht mehr zwingend dem kommunistischen System angepasst werden. Das ist dann entsprechend, damit es dann entsprechend ins Weltbild passt. Die Wirren werden aber auch durch Verbrecher genutzt, so auch Chikatilo, dessen Mordserie noch einmal verstärkt wird.
Im Februar 1989 wird die 16-jährige Tatjana, die von zu Hause weggelaufen war und nicht aus der Gegend kam, zu seinem nächsten Opfer. Chikatilo ermordet sie in der Wohnung seiner eigenen Tochter. Er hat sie mit dem Versprechen, auf etwas zu trinken und zu essen, in die Wohnung locken können. Nachbarn bezeugen zwar, in dieser Nacht Schreie gehört zu haben, konnten aber nicht ausmachen, woher die kamen und ignorierten sie daher. Um die Leiche aus der Wohnung zu bekommen, zerstückelte er Tatjana und die heißt übrigens genauso wie seine Schwester, und verteilte die Überreste an den Gleisen, weshalb sie erneut nicht zur Serie zugeordnet werden konnte.
Der 8-jährige Alexander hatte nun nur einen Tag zuvor seinen 8. Geburtstag gefeiert, als er von Chikatilo aufgegriffen und ermordet wurde. Seine Leiche wurde im Juli von einem Taxifahrer entdeckt und konnte sofort der Mordserie zugeordnet werden. Mitte Juni ist der 10-jährige Alexei. Diesen hatte Chikatilo im Wladimir-Bezirk an einem Strand aufgelesen und dann in einem nahen Wäldchen ermordet. Alexei konnte nur durch Chikatilos Geständnis der Serie zugeordnet werden. Die 19-jährige ungarische Studentin Jelena folgt Chikatilo im August von einer Haltestelle in einen Wald nahe Rostow, wo sie ermordet wurde. Der 10-jährige Alexei verschwindet im August nach einem Kinobesuch. Chikatilo hatte ihn vor dem Kino in Scherti getroffen. Seine stark verstümmelte Leiche verscharrte er in der Nähe eines Friedhofs. Auch sie konnte nur gefunden werden, weil Chikatilo die Polizei dort hingeführt hatte. Sein Mörder hatte ihm versprochen, ihm eine Horrorfilmsammlung zu zeigen. Gott, 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 Gott.
Zu dieser Zeit sieht sich Chikatilo als Befreier. Er befreite das Land von den Schwachen und den Ungewollten. Das Opfer, jetzt im Januar 1990, ist der 11-jährige Andrei. Der 10-jährige Jaroslav schwänzte am 7. März die Schule und begegnete Chikatilo in Rostow an einer Haltestelle. Er wurde im Botanischen Garten ermordet und ebenfalls stark verstümmelt. Unterdessen wächst der Druck durch die Politik, das sowjetische Innenministerium und die Öffentlichkeit, denn die Morde können nun nicht mehr unter dem Deckmantel des Schweigens ermittelt werden. Der leitende Ermittler Fetisov trommelt daher sein Team zusammen für eine Beratung.
Ja, während die Morde Ende der 80er weniger geworden waren, zumindest für die Ermittelnden, denn sie wussten ja noch nichts von den Opfern außerhalb von Rostows Bezirk, gab es 1990 bereits wieder 6 Opfer, die der Serie genau zugeordnet werden konnten. Außerdem hat Fetisov festgestellt, dass nicht mehr alle im Team akkurat Arbeit bei den Ermittlungen anstellten. Aus heutiger Sicht könnte man vermuten, dass einige ausgebrannt waren, zumal es im Fall keine nennenswerten Fortschritte gab. Fetisov jedoch vermutete Faulheit und drohte mit Kündigung, sollte die Leistung nicht wieder besser werden.
Das kennen wir doch. Das ist momentan auch sehr Trend. So, die 31-jährige Lyubov war gerade in Schachti angekommen, als sie Chikatilo begegnete. Ihr Körper wurde in einem Wäldchen rund um Donleschorsk an der Stelle gefunden, einem Ort, an dem Chikatilo bereits in seiner Anfangszeit aktiv war. Allerdings war sie über Monate von niemandem als vermisst gemeldet worden. Erst dann machte sich eine Freundin Sorgen. Nur durch einen Zahnabgleich kann sie am Ende identifiziert werden.
Der Der 13-jährige Viktor war mit seiner Familie am frühen Morgen an der Rostov-Galvny-Haltestelle, als er verschwand. Sie hatten den ersten Bus nehmen wollen, auch er wurde im Botanischen Garten ermordet. Der 11-jährige Ivan war an einem öffentlichen Strand gewesen, hat dort gebadet. Als er sich im Gebüsch umziehen will, verschwindet er. Sein Vater, ein Gefängniswärter, stellt einen Suchtrupp zusammen. 3 Tage später finden sie den schwer verstümmelten Körper des Jungen. Laut Untersuchungen der Gerichtsmedizin sticht Chikatilo 42 Mal auf Ivan ein. Er war das 50. Opfer von Chikatilo. Boah.
Nach dem Mord an Ivan beginnen die Ermittlungen, wie wir sie am Anfang beschrieben haben. Es wird festgestellt, dass einige Leichen entlang oder in der Nähe von Gleisen und Haltestellen gefunden werden, weshalb man nun ein riesiges Polizeiaufgebot einsetzt, um diese mehr zu kontrollieren und mehr zu überwachen.
Der 16-jährige Vadim verschwindet dann am 17. Oktober 1990 aus einem Zug. Er war ein Schulabbrecher und auf der Suche nach Arbeit rund um Rostow. Vadim war für sein Alter klein und schmächtig. Er war so keine 1,60 Meter groß. Chikatilo lockte ihn aus dem Zug und in den Wald hinein. Es sind nur wenige Tage, bis die Sonderoperation der Polizei in Sachen mehr Überwachung an den Bahnhöfen beginnt. An der gleichen Stelle, wo er 2 Jahre zuvor Jewgeni umgebracht hatte, ermordete er nun Vadim.
Der Junge wehrt sich zwar, hat aber keine Chance. Wie schon bei anderen männlichen Opfern sticht Chikatilo hemmungslos auf den Körper ein und entmannt ihn. Aber bei der Befragung am Bahnhof in der Nähe des Leichenfunds erinnert sich ein Ticketkontrolleur an einen Mann, so circa 50 Jahre, mit einer Brille, die Ticketleser hatte. Dieser hatte sich aufdringlich gegenüber Vadim verhalten, als dieser sein Ticket kaufte.
Ja, am 30. Oktober begegnet Chikatilo Viktor, der 16-Jährige, der sich so heftig wehrte, dass man Chikatilos Verletzungen im Zweikampf mit seinem vorletzten Opfer zuordnen konnte. Danach folgte sein letzter Mord und die Verhaftung am 20. November 1990, nachdem die Polizei ihn mehrere Tage beobachtet hat.
Nach der Lesung des psychiatrischen Gutachtens, als Chikatilo in Tränen über sich selbst ausbricht und einwilligt, ein Geständnis abzulegen, werden ihm zunächst 36 Morde zur Last gelegt. Das sind die, die die Ermittelnden von selbst der Serie zuordnen konnten, die aber erst 1982 begehen. Chikatilo selbst spricht von 56 Morden und klärt zudem seine Morde vor 1982 auf. Aber angeklagt wird er am Ende für 53 Morde. An Puppen demonstriert er, was er mit seinen Opfern genau gemacht hat. Diese Nachstellung aller Morde, also wirklich alle, an die er sich erinnern kann, werden sogar für fotografisch festgehalten. Außerdem führt er die Polizei auch zu den Leichen, die bislang noch nicht einmal gefunden wurden.
So, wir reden jetzt von 56 Morden. Ich hatte mich vorhin schon mal 36 gewundert, dass er das alles noch weiß. Er weiß sogar über 56 Morde Bescheid und weiß auch noch, wo er sie abgelegt hat. Also keine Ahnung, wir haben keine Information, ob er ein Buch geführt hat oder ob das alles in seinem Kopf ist. Keine Ahnung.
Aber naja. Also laut dem, was ich gelesen habe, hatte der keine Aufzeichnung, kein Tagebuch oder so.
Alles im Kopf, naja.
Ja.
Und ja, was dann halt auch, was krass dann ist halt, Chikatilo hat seine ganzen Geständnisse nämlich genau beschrieben, was er mit welchem Opfer getan hat. Also wir reden von 56 Opfern. Nur, dass er sie nicht als Opfer bezeichnet, sondern als niedrige Elemente. Er beschrieb, welche Verstümmelung und mit welchem Werkzeug oder mit welchem Körpereinsatz. Wir haben das allerdings nicht in Form alles jetzt hier wiedergegeben, sonst würden wir morgen früh hier noch sitzen. Falls ihr euch fragt, warum Chikatilo so detaillierte Aussagen hatte, nachdem er einmal anfing zu reden, der Polizei auch zu den Opfern führte, er war davon überzeugt, dass er als unzurechnungsfähig eingestuft werden könnte, wenn er seine Taten akkurat und detailgetreu zugeben würde. Das ist dann etwas schwierig. Wenn er das wirklich detailgetreu wiedergeben kann, dann bist du, glaube ich, nicht unzurechnungsfähig. Dann bist du halt einfach hochintelligent.
Ja, könnte man ja schon als eine psychische Störung und je nachdem wie, also kommen wir ja gleich drauf, je nachdem wie ausführlich die dann war. Die Ermittlungen dauern noch bis 1991 an. Ein Gutachter beurteilt Chikatilo und befindet ihn als zurechnungsfähig, um im Stande eines Prozesses durchzustehen. Dafür wurde Chikatilo 60 Tage lang in einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Andrei Tschatschenko stellt dabei fest, dass Chikatilo verschiedene psychologische Probleme hatte, die er auf eine pränatale, also eine frühkindliche Hirnschädigung zurückführte und auch den stetigen, aber allmählichen Abstieg in die Perversion. So, und das ist ein Zitat. So wie dass die Gewalteskalation am Ende zum Spannungsabbau dient. Würde gehen in einen Rage Room und der bringt halt jemanden um. Aber unzurechnungsfähig mache ihn dieses nicht. Auch nicht die diagnostizierte Borderline-Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen.
Ja, und vor dem Prozess gibt es dann eine offizielle Pressekonferenz, in der die Anklagepunkte, Ermittlungen und die Mordserie erklärt werden. Es ist das erste Mal, dass ein Prozess offen und transparent mit Presse und Politik geführt wird. Dies führt allerdings auch dazu, dass die Presse schon vor Prozessbeginn reißerische Artikel veröffentlicht hatte und Chikatilo als Kannibalen bezeichnet hatte, was er bei allen Grausamkeiten aber nicht war, auch wenn er seine Zähne zur Verstümmelung seiner Opfer eingesetzt hat. Ich meine, er hat es ja nicht gegessen.
Er hat zwar auch Dinge abgebissen, aber hat sie tatsächlich nicht gegessen. Und also halt nicht aus den klassischen kannibalistischen
Ja.
Gründen, sondern meistens, weil er kein Messer dabei hatte oder sehr wütend war. 1992 beginnt der Prozess. Es werden Zeugen gehört und Angehörige der Opfer. In der Öffentlichkeit hat der Prozess eine riesige Aufmerksamkeit und diese steigert sich noch einmal durch Chikatilos exhibitionistisches Verhalten, das er im Gerichtssaal an den Tag legt. Er hofft weiterhin darauf, dass er damit für nicht zurechnungsfähig erklärt wird und der sehr wahrscheinlichen Todesstrafe entgehen kann, vor der er Angst hat. Angeklagt ist Chikatilo für 53 Morde und fünfmal wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in seiner Zeit als Lehrer.
Ja, trotz aller Beweislagen und Geständnisse wird es kein einfaches Verfahren. Chikatilo möchte zum Beispiel, dass das Gutachten von 1985 erneut vor Gericht vorgetragen wird. Der Richter lehnt das aber ab. Und so verweigert Chikatilo dann auch die Aussage und zieht einige seiner Geständnisse wieder zurück. Geht das? Okay. Er geht so weit, dass der Prozess für 2 Wochen unterbrochen wird. Erst am 3. Juli nach einigen weiteren Rückschritten im Prozess wird gestattet, dass Burkanowski sein Täterprofil vortragen darf. Außerdem sagt er aus und berichtete von den Gesprächen, die er mit Chikatilo nach dessen Verhaftung geführte. 4 weitere Psychiater-Experten sagten aus, dass Chikatilo normales Verhalten und das, was im Gerichtssaal an den Tag legte, indem er obszön und exhibitionistisch auftrat, nicht übereinstimmt und nicht in seinem Wesen absolut nicht entspricht. Also das war als geschauspielert. Mehr oder weniger, denke ich mal.
Genau. Richtig. Genau. Für das Urteil fordert die Verteidigung Freispruch und die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe. Am 14. Oktober verkündet der Richter, dass Chikatilo in 52 von 53 Morden schuldig sei. Für jeden einzelnen der Morde hieß das Urteil Todesstrafe. Auch in den Anklagen zu den sexuellen Übergriffen wurde er als schuldig befunden. Der Richter ließ es sich aber nicht nehmen, die Ermittelnden und die Staatsanwaltschaft für ihre Fehler und Versäumnisse bei den Ermittlungen öffentlich zu rügen. Besonders der Staatsanwalt wurde kritisiert, denn dieser hatte 1987 ignoriert, dass Chikatilo auf der Kurzliste der Verdächtigen stand und angewiesen, keine weiteren Ermittlungen gegen ihn zu führen. Zudem gab es Vorwürfe, dass er Unterlagen zurückgehalten hatte, die den Verdacht auf Chikatilo bestärkt hätten.
Das Urteil lautete am 15. Oktober, und das finde ich echt krass, dieses Urteil. 1992, das war Todesstrafe plus 86 Jahre für sexuelle Übergriffe auf Minderjährige. Die abschließenden Worte des Richters lauteten: Angesichts der schrecklichen Verbrechen, die er begangen hat, dieses Gericht keine andere Wahl, als das einzige Urteil zu fällen, das er verdient hat. Ich verurteile ihn halt daher zum Tode.
Chikatilo legte beim obersten Gerichtshof in Russland Berufung ein. Diese wurde aber 1993 abgelehnt. Er versuchte es noch einmal mit einem Gnadengesuch bei Präsident Boris Jelzin, aber auch dieser wurde am 4. Januar 1994 abgelehnt. Am 14. Februar 1994 wurde Andrei Chikatilo von seiner Zelle in einen schalldichten Raum geführt und mit einem Schuss hinter das rechte Ohr hingerichtet. Und das war der erste Fall des Jahres.
Ja, und seit langem mal wieder ein sehr langer Fall. Man hätte fast einen Zweiteil davon machen können, weil es waren jetzt wirklich 1,5 Stunden. Es war krass.
Ja.
Also, aber es war
Aber
halt.
ich dachte, So, zum Auftakt. Machen wir mal ein bisschen was Größeres.
Ja, ist ja auch alles völlig in Ordnung. Ist halt was völlig Brutales, Widerwärtiges, was ist oder so. Ich verspreche, der nächste Fall, das wird ein Diebstahl in einem Baumarkt sein, wo eine 25-Jährige eine
Okay,
Motor,
ich gebe mir Mühe.
wo eine 25-Jährige eine Motorsäge klaut. Also guck mal, wo einer eine Motorsäge geklaut hat. Das wird dann halt was ganz Chilliges. Nein, ich meine, wir haben ja solche Fälle. Ich meine, wir haben so viele krasse Sachen gehabt oder so. Aber ich kann mich erinnern, also Russland, also ich hatte auch schon mal einen Fall in Russland. Also Russland, das ist da sind immer echt krasse Menschen unterwegs. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch
Ja,
mal.
also wenn, dann, ne? Ich glaube, es hat auch ein bisschen, also keine Entschuldigung, in keinem Fall, aber es hat auch ein bisschen was mit der Zeit zu tun, in der die aufgewachsen sind, weil die anderen Fälle, die wir Sowjetunion-mäßig hatten, die sind ja auch alle so in dem Alter wie der, ne? Also so auch wie man in den USA sagen kann, dass die Kriegsauswirkungen eben so einige
Ja,
Leute beruht hat und
ich weiß gar
also
nicht,
ganz, ja.
ich weiß gar nicht, ob ich mit dir Russisch schon hatte, aber wenn du sagst, ja, also ich kann mich an irgendeinen Fall, boah, ich weiß nicht, der war auch so
Ja
widerwärtig.
doch, wir hatten ja den mit den Puppen,
Ach
ne?
ja.
Letztes Jahr.
Ja.
Und du hattest auf jeden Fall schon mal mit Klaus
Ja,
auch
genau.
einen russischen
Da
Serientäter.
war auch so was Widerwärtiges. Das meinte ich nämlich. Mit irgendeinem hatte ich schon mal. Ich meine, ich habe ja schon einige
Den
von.
Schachbrettmörder habt ihr gemacht, der war zwar später,
Aber,
aber den habt ihr ja auch gehabt. Also.
aber Schachbrett, das war doch ein DDR-Fall, oder? Oder? Ich weiß es gar nicht. War es ein DDR?
Nee,
Ich weiß.
der war auch Russe.
Ja, keine Ahnung. Ich krieg das auch alles nicht zusammen, was ich mit wem wann gemacht habe. Ich hab ja einige von euch schon durch. Ja,
Ja.
das war ja, eigentlich war der Podcast ja am Ende. Und dann kam die Heiki und hat dann diesen Podcast entdeckt und hat das ganze Ding von vorne gehört und stellte irgendwann fest, Moment mal, das geht hier nicht weiter. Ich frag mal nach. Tja, und dann habe ich gesagt, ja, wenn du willst, dass es weitergeht, dann musst du hier einsteigen.
Das habt ihr jetzt davon.
Ja,
So, willst du noch
aber
was zur Popkultur sagen?
zur Popkultur, was soll ich dir denn zur Popkultur sagen? Dazu muss ich
Ja.
mir das Skript nochmal aufrufen, weil ich bin schon hier
Na,
warm.
ich hab das doch da.
Ach
Ich
ja,
sehe deine
ja, das habe ich ja
Notizen
vorhin
da.
gesagt. Ja, es gibt halt den Film Citizens X von 1995, der basiert auf den Chikatilos fokussiert, aber die ganze Ermittlungsarbeit. Also ich habe den Film nicht gesehen, weil er kostet bei Amazon richtig Geld und es gibt ihn, wie gesagt, glaube ich, in Englisch auf
YouTube.
YouTube gibt es den auch.
Ja. Oder in meinem DVD-Regal.
Hast du den Film?
Ja.
Hast du ihn gesehen?
Ja.
Ja, musst du ja. Ja,
Ich
klar.
wusste aber tatsächlich nicht, also ich wusste ursprünglich nicht, dass das auf dem Typen beruht, muss ich zugeben.
Und dann gibt es noch einen
Da
Horrorfilm.
habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, dass das auf wahren
Ich hätte jetzt
Begebenheiten
bald
beruht.
gesagt, schick mir mal die DVD, aber ich habe gar keinen DVD-Player mehr. Musst du noch.
Das habt ihr von euren Streamingdiensten.
Ja. Dann gibt es noch einen Horrorfilm, Evil Lenko ist ein Horrorfilm, der sehr frei auf die Taten von Chikatilo basiert. Ja, wir erwähnen das auch nur, weil Malcolm McDowell mit da mitspielt. Und der sollte einigen bekannt aus, ja, auch ein sehr kranker, krasser Film, Clockwork Orange. Ja, habe ich mal gesehen. Das war doch.
Ja,
Das
ich
war
auch.
noch dieser Film, wo er diese Streichhölzer ins Gesicht kriegt, immer klassische Musik hören muss und
Ja.
sich da irgendwelche Filme angucken
Ja.
muss. Ne? Der war das doch, ne? Ja,
Genau.
ja. Ja.
Genau, der
Also
ist das.
würde.
Und da ich Malcolm McDowell sehr mochte, habe ich auch alle anderen Filme mit dem gesehen und das ist halt auch so
Keine
einer.
Ahnung,
Aber
der sagt,
Clockwork Orange ist schon hart.
ich bin kein Mensch, der auf Schauspieler achtet oder sonst irgendwas. Es muss halt einfach gut sein. Ich meine, wobei ich sagen müsste, Clockwork Orange würde ich mir heute wahrscheinlich mal angucken, weil es, ja, wahrscheinlich, er ist wahrscheinlich langweilig. Das ist, ja. Also die alten Filme, ja, die waren damals zu der Zeit alle gut. Das ist genauso wie was weiß ich hier. So einer flog übers Kuckucksnest, würde ich mir auch nicht mehr angucken. War damals lustig, aber heute nicht mehr. Ja.
Naja, I Clockwork Orange ist nicht lustig. Und ich habe den ja aus
Nein!
den 90ern gesehen.
Ja,
Und da fand ich den auch noch
der ist aus den
heftig.
80ern, glaube ich,
Der ist
ne?
aus den. Ja, aber wir hatten ja so eine Mauer und ich habe alles, was von der anderen Seite kam, erst in den 90ern gesehen.
Wir hatten da so eine Mauer.
Ja.
Na dann, wenn ihr da so eine Mauer hattet, ja, muss ich sagen, Vielen Dank an die Mauerbewohnerin für das nette Sonntagmorgengespräch. Das heißt, nett ist eine andere Sache, aber wir unterhalten uns immer nett. Ich hoffe, der Fall war für euch interessant. Hat ja Spaß, sage ich mal ungern, für gute Unterhaltung gesorgt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn wir vom Baumarkt berichten, wo die 25-Jährige die Motorsäge klaut. Und in diesem Sinne sage ich, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat wie immer die Heiki.
Ja, ich wünsche euch ganz viel neue Erkenntnisse. Ich hoffe, wir haben das gut zusammengefasst. Und das letzte Wort heißt natürlich, denkt dran, bleibt legal und sauber, denn im Gefängnis gibt es miserables WLAN. Ciao, ciao.
Case closed.